Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Kuro, Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Ein neuer Ableger der beliebten Taschenmonster hat es geschafft, es diesen November auf Switch-Konsolen. Eine riesige Stadt, eine moderne Interpretation des Kampfsystems und ein Haufen Mega-Entwicklung hat Pokémon Legenden ZA im Gepäck. Doch reicht das aus, um unsere 4 heiteren Hobbytrainer vom Hocker zu hauen? Kann die Luminosity mit all ihrer spartanischen Pixelpracht über das Fehlen von beliebten Spielelementen hinwegtrösten? Und gibt es überhaupt eine andere Option als Kanimani für die Wahl des Starter-Pokémon? Macht es euch in unserer Podcast-Hotel-Lobby gemütlich und lauscht diesen und vielen weiteren Antworten in dieser neuen Episode 2 Stunden später.
Danke an Sam von Nerdshit fürs Intro. Guten Abend, liebe Zuhörende jeglicher Geschlechter. Und willkommen zu einer eher seriösen Episode des 2 Stunden später Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten. Es sind kleine, unscheinbare Spiele. Farbenfroh, pixelig, harmlos auf den ersten Blick. Doch hinter dieser Fassade lauert etwas, das KritikerInnen längst als die härteste Droge des digitalen Zeitalters bezeichnen. Vampire Survivors, Balatro oder Megabonk. Videospiele mit witzigen Namen und scheinbar lustigem Gameplay, die Menschen weltweit in ihren Bann ziehen. Stunden, Tage, manchmal ganze Nächte, verloren im Loop aus Punkten, Bonks, blinkenden Balken und dem nächsten Level-Up, gepaart mit der absolut geilsten MIDI-Musik seit dem ersten Doom. Nun gibt es einen weiteren Ableger dieser Droge namens Ball Pit. Kommt die Gefahr wieder oder ist sie schon längst unaufhaltsam da?
Du hast das Marvin gebrochen.
Bitte Ruhe im Publikum. Was macht diese Spiele so gefährlich süchtig? Wie kann eine Software, die unter einem Gigabyte groß ist, dieselben Belohnungszentren im Gehirn aktivieren wie Heroin? Darüber wollen wir heute sprechen. Mit Experten, Betroffenen und natürlich jenen, die behaupten, ich kann jederzeit aufhören nach nur noch einer Runde Balatro. Unser heutiges Thema im 2 Stunden später Podcast: Heroin in Videospielen. Lustiger, kurzweiliger Zeitvertreib oder doch ernstzunehmende Sucht? Wie gefährlich sind Balatro, Vampire Survivors, Ball Pit und Co.? Und hierzu haben wir heute folgende Expertenrunde eingeladen. Professor Dr. Marvin Provola, Spielepsychologe und Leiter des Instituts für pixelbasierte Reizüberflutung an der Uni Bielefeld. Er sagt, er spricht von einer neuen Generation virtueller Reize, schneller, bunter, gefährlicher.
Ja. Genau das habe ich gesagt. Vielen Dank, Herr Moderator, für diese Einführung. Wortwitz beabsichtigt.
Diplom-Ingenieur Chris Bell-Paas, ehemaliger E-Sportler, heute Sprecher der Selbsthilfegruppe Ein letzter Run. Er kennt die Versuchung aus eigener Erfahrung und scheiterte 37 Mal beim Versuch, Balatro zu löschen.
Ich glaube, diesmal schaffe ich's. Hi.
Zudem komplettiert unsere Runde Dr. Kuro Pecorina, Verhaltensökonom und Experte für digitale Belohnungssysteme. Er untersucht, warum ein blinkender Balken im Spiel mehr Dopamin freisetzt als ein echter Sonnenuntergang.
Ja, Gott zum Gruße, und ich bin auf wirklich faszinierende Entdeckungen gestoßen.
Und somit willkommen zum 2 Stunden später Podcast.
Stark. Also stark, ich glaube, an Moderation also seit es diesen Podcast gibt, die beste. Ich habe es nicht kommen sehen, ich fand es ganz wundervoll.
Vielen Dank. Liebe Freunde, liebe Zuhörende, es ist soweit. Ich habe schon einmal in diesem Podcast erwähnt und ich habe es mir gewünscht, es ist eingetreten. Ich bin ebenfalls heroinsüchtig. Ich habe endlich Spaß an Vampire Survivors, Ball Pit, Megabonk, Deep Rock Survivor. Was gibt's noch?
Absolut.
Balatro haben wir schon gehabt. Absalom, ja, aber Absalom ist doch eher so ein ich würde es da so an die Seite, so ein bisschen
an die Seite. Da wird gar nichts an die Seite gelegt.
Absalom wird auf den Podest gelegt, so, ja. Punkt 1. Aber zweitens, ich will einfach blinken, aufleveln und alles ist, oh, und ich denke mir, geil, komm, ein Run noch. Es ist passiert, Samstag ist es passiert, ich habe endlich Gefallen dran, ich habe mir natürlich alles direkt gekauft, Klar. Alles, wirklich.
Ich finde es gut, dass du kein Mensch der Extreme bist, weißt du bist so sehr down to earth, wenn du konsumierst dann eins nach dem anderen. Ja.
Eins am anderen. Ja, wie früher. Ja, natürlich, klar. Nee, und dann, ich habe wirklich gemerkt, okay, Megabonk, reicht jetzt ab, rüber zu Ballpit und dann Ballpit ausgemacht. Also wirklich so Steam Deck weg, Switch genommen, alles klar, dann rüber zu Xbox. Ich habe wirklich in dieser Schleife einfach dieses Spiel gespielt und da dachte ich mir so, Mann, ist das geil, oh mein Gott, das ist so süchtig machen. Da habe ich gesagt, Katharina, komm mal her. Ich muss dir mal was
sagen. Nimm mal die Spritze
in den Arm. Und ich habe mir gesagt, so, es ist gerade wirklich so, als würde ich dir einfach Heroin zeigen. Ja. Ey, das macht voll Bock.
Probier mal.
Und dann ist Folgendes passiert. Sie spielte Ball Pit und kam so ein bisschen nicht zurecht und war so ein bisschen, ja gut, ich mach mal, ich habe gesagt so, ey, das sind Power-Ups, das sind Bälle, bla, bla, bla. Und sie hat in ihrem zweiten Run ohne Dorf, mit diesem generic most fuckable character ever, einfach den Boss in der ersten Welt
Queen gelegt. Ja, stark. Queen, Slay, Rede.
Seitdem ist sie auch mit dem Handy als Ballpit Queen.
Das stimmt bei mir auch jetzt.
Ich
ändere das gerade hier, ja.
Ja.
Ballpit wird ein Thema unserer tollen Episode heute sein. Doch erstmal frage ich, liebe Freunde, wie geht's euch denn?
Ach ja, ne? Also,
gut. Wie ist das so mit einem Award-Preis?
Also ich habe ja eigentlich immer gesagt, Preise, wer braucht die schon? Das ist ja, ich meine, bei Game 2, wir freuen uns, wenn die Community Spaß an den Videos hat, die wir machen. Allein für den Grimme-Preis nominiert zu sein zweimal, war eine riesige Ehre.
Ja.
Und wir sind ja stolz auf das, was wir gemacht haben. Stellt sich heraus, ist alles gelogen.
Preise sind schon ganz schön geil, oder?
Preise sind mega geil. Also, ich will mehr.
Mhm. Ja.
Wir sind jetzt auch beim Deutschen Entwicklerpreis nominiert. Und den will ich auch. Gehört.
Den willst du. Gib dem Mann mehr Preise jetzt.
Ja,
der Mann braucht Preise. Also, es tut mir dann den Nominierten in der Kategorie, das ist ja ein Sonderpreis tatsächlich. Weil man kann ja jetzt natürlich auch zu Recht fragen, so, ja, was hat denn Game 2 mit der deutschen Entwicklerpreis, also mit, die machen doch keine Spiele. Aber es gibt einen Sonderpreis der Jury und da ist halt nominiert FemDevs Meetup, die halt so ein bisschen sich dafür einsetzen, Empowerment in der Branche, in der Games- und Tech-Branche, dass halt Frauen vernetzt werden, unterstützt und stärkt. Dann haben wir noch, dann ist noch nominiert Giving Back and Accessibility, die sich halt für Inklusion einsetzen und ich will den Preis.
Aber fühlt sich schon ein bisschen schlecht an zu sagen, die haben es nicht verdient, aber wir schon.
Wieso? Also ich will jetzt einfach, ich finde, wenn wir nominiert sind, dann können wir auch den Preis bekommen. Ich meine, wenn man halt auch mal vor allen Dingen vorliest, ne, warum Game 2 nominiert ist, ich darf einfach mal so ein bisschen frei zitieren. Was heißt frei? Ich lese halt einfach ab. Ne? Hier steht unter anderem, ich lese jetzt nicht alles vor, aber das Engagement adressiert ein zukunftsweisendes Thema. Die seriöse, kreative und journalistisch fundierte Auseinandersetzung mit interaktiven Medien. Game 2 hat bewiesen, dass Gaming-Journalismus informativ, kritisch und gleichzeitig massentauglich sein kann. Was schreiben die noch? Vorbildcharakter, bla bla bla. Game 2 inspiriert Redaktionen, Content-Creator und Bildungsinitiativen, Games ernst zu nehmen. Als Kulturgut, als Wirtschaftsfaktor und als Medium für Geschichten. Das Team hinter Game 2 steht für Kreativität, Eigeninitiative und Zusammenhalt. Trotz des Endes der Zusammenarbeit mit ZDF Neo führte es das Projekt eigenständig weiter, unterstützt von der Community und Partnern. Dieses Durchhaltevermögen und die Leidenschaft für qualitativ hochwertigen Content machen Game 2 zu einem Leuchtturmprojekt. Tolles Wort. Das zeigt, wie innovativer Gaming-Journalismus in Deutschland aussehen kann. Und ich finde, mit dieser Begründung haben wir den Preis verdient.
Absolut. Sogar auch der Typ, der die Begründung geschrieben hat auch einen Preis verdient.
Ja,
auch das. Video Days haben wir jetzt das erste Mal in über 9 Jahren Game 2 Geschichte einen Preis bekommen. Ich habe Blut geleckt, ich will jetzt noch mehr Preise. Ja. Und
finde ich geil, ja.
Ja, auch. Gönn ich dir. Und so ernst, ich meine, wenn es
Blut geleckt
wenn
auf Klo?
Der Auslöser ist, dass wir 20 Leute feuern mussten, dass irgendjemand merkt, so, ey, wir müssen Game 2 mal für einen Preis nominieren, dann denke ich mir für das kommende Jahr, wir sollten mal die Praktikantenausstellungsschreibungen mal irgendwie ein bisschen präsenter machen. Vielleicht noch mal 1-2 Leute zurückholen für einen Monat oder zwei. Mhm. Mhm. Und dann einfach wieder rauskicken. Ja, und dann kriegen wir neue Nominierungen.
Wieder feuern.
Würdest du sagen, das ist jetzt der Beginn von Kuros Evil Arc?
Ja. Also 20.
Ja, okay.
2025 ist das Jahr, wo mein Evil Arc, mein Villain Arc begonnen hat. Und ich gebe wirklich zero fucks. Mhm.
Und das ist der Moment, wo ihr es im Podcast gehört habt.
Ich saß bei den Videodays und dachte mir, ey, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann habe ich meinen Kanye-Moment. Dann gehe ich da auf die Bühne und sag einfach, Entschuldigung, ne, ich lass dich gleich ausreden, aber ne, Game 2.
Ja,
ja.
Das wäre so funny dabei gewesen.
Dabei bist du noch dahin gefahren und hast zu mir gesagt, ey, ich glaube eh nicht, dass wir gewinnen.
Ja, das ist der alte Kuro. Das ist der Präpreis-Kuro. Aber der Postpreis-Kuro denkt sich jetzt, nee, ich will jetzt überall immer jeden Preis. Ist mir egal.
Was ist der nächste?
Welchen Preis würdest du am allerliebsten haben?
Ja, genau. Was strebst du jetzt an?
Also, ja, klar. Hier Deutscher Entwicklerpreis. Mhm. Wenn nächstes Jahr die Gamescom Awards vergeben werden, dann müsste es halt eigentlich auch einen Preis geben für die coolsten Journalisten oder so.
Klar.
Mhm. Marvin, oder beste Marvin Berichterstattung der Messe.
Ja. Okay.
Und dann ist halt Game 2 nominiert und dann gibt man vielleicht noch so, weiß ich nicht, irgendwie, ist egal, wer noch nominiert wird. Und dann kriegt Game 2 den Preis und ist alles cool.
Okay.
Ja.
Nehme ich die Goldene Venus oder so?
Will ich auch. Game 2 ist jetzt ab 18. Wir können alles machen.
Ja, sehe ich bei dir.
Ja.
Doch.
Finde ich gut.
Stark? Das ist doch schön.
Starke lieber Kuro. Starke Einstieg in die Folge, ja. Finde ich gut.
Das freut mich doch.
Ja. Ich habe Bloodborne gespielt. So, ich sag's, wie es ist.
Ja, zu Recht.
Ich hab's ja versprochen, auch wenn Kuro die Überraschung so ein bisschen verdorben hat. Aber ich habe Bloodborne gespielt. Mhm. Ich habe es im Zeichen dieses Podcasts 2 Stunden gespielt. Ich bin genauso weit wie vor 5 Jahren, als ich das letzte Mal gespielt habe.
Nicht ganz so weit später, aber auch ein schöner Podcast eigentlich.
Ja,
auch guter Podcast.
Ich hab aber den Boss, an dem ich damals gescheitert bin auf diesem Friedhof, den habe ich noch nicht gefunden. Aber ich habe den Boss davor.
Warte, wie hieß der nochmal?
Ja, weiß ich doch nicht.
Warte, nicht sagen.
Ah, ja.
Gascoigne,
ja, genau.
Das ist geil.
Ich merke auf jeden Fall wieder, warum ich es abgebrochen habe. Das Spiel, also man kann das nicht mit Elden Ring vergleichen. Und ich bin zwar Elden Lord, aber ich habe das Gefühl, also so richtig zählt das nicht, weil Bloodborne fühlt sich 100-mal schwerer an gerade. Also das ist so richtig. Hey, willkommen in der Welt, auf die Fresse.
Oh, Bloodborne ist anders,
ja. Du musst sterben, tot auf die Fresse. Und es ist nur auf die Fresse das Game. Und ich krieg einfach nur aufs Maul. Und selbst in dem Moment, wo ich denke, ah, okay, jetzt habe ich das mit der Waffe, dann, ne, das ist quasi Parry und dann kann ich dem, ne, richtig fett auf die Fresse. Ich krieg in diesem, und dann denke ich mir, ah, dann kann ich ich habe das ja jetzt gelernt, jetzt kann ich das bei dem Boss anwenden, auf dieser Brücke da. Der Boss ist so, ne? Fick dich.
Ja, auf die Fresse.
Und ich hab schon 5, also ich bin wirklich, ich hab da gesessen, Mine war nicht da, ich war alleine, deswegen, das ist ein kleiner wichtiger Disclaimer. Und ich saß da und ich hab diesen Controller genommen, ich hab den aufs Sofa genommen, fick so eine Scheiße, hab eine Sprachnachricht in die Gruppe gemacht. Richtig sauer. Hab dann den Boss noch besiegt und dann war ich so, okay, das reicht jetzt. Das reicht, um im Podcast drüber zu reden. Und ich weiß nicht, ob ich es weiterspielen werde.
Das Schöne bei Bloodborne, das Ding ist ja auch, du hast ja schwere Gegner und eine schwierige Spielmechanik, aber dafür können die auch die Heiltränke ausgehen.
Ja, wir können die Heiltränke, wir können die Bullets ausgehen, aber ich hab den Chris angewandt, weil anders als früher, wo ich einfach irgendwas gestattet hätte, war ich jetzt so. Chris hat mir gesagt, erst bei allem immer auf 50 Vitalität gehen und da war ich erstmal, okay, erstmal HP stellen.
Fun Fact.
Das ist auch etwas, was ich sehr spät gelernt habe. Fun Fact.
Es war genau dieses Spiel, so steht es geschrieben, als Kuro gelernt hat. Weil wir hatten die Unterhaltung 2-mal über HP und er so, wo skillst du rein? Ich so, ich skill jetzt erstmal ein HP, dann tue ich mich leichter und du? Und er so, ja, ein Damage. Und ich so, warum? Klar. Und er sagte, also das war quasi Bloodborne the Game Kuro, sagte, wenn ich getroffen wird, der braucht auch keine HP, Bruder. Und ich sagte, ist auf jeden Fall ein Punkt.
Ja. Aber dann kam...
Also mein Gedanke war, ey, wenn ich nicht getroffen werde, dann brauche ich auch nicht viel Lebensenergie. Ja. Deswegen war ich, glaube ich, bis zum letzten DLC-Boss bei ungefähr 18 Vitalität.
Nee, das war der erste DLC-Boss. Wow. Also es war der DLC und der erste Boss im DLC, und wir müssen hier ehrlich sein, krasser Hurensohn. Also das ist ein Monster. Ja. Das Ding hat sowas von mehr Wumms als jeder Boss im Grundspiel. Und dann Kuro auch so drin und dann auch einfach, ich weiß nicht, ich bin, ich hänge an dem gerade und ich so, schick mal deine Stats. Und dann so, Bruder, Skill verfickt nochmal HP. So, weil einfach, ist jede Attacke war ein One-Shot. Und wenn eine Attacke dich halt nicht sofort tötet, überlebst du halt ein bisschen länger.
Das ist halt nett, ja. Ja.
Aber dafür bin ich relativ weit gekommen.
Alter, du bist richtig, du hast ja jetzt Grundspiel durchgespielt mit dem.
Krass,
so insane.
GG.
Und ich bin so bei so Kacko-Gegnern verkackt, ja.
Also Marvin und Bloodborne, das wird nichts mehr, meinst du?
Weiß ich nicht. Also
ich glaube schon.
Mine will mich ja überzeugen, ja. Und will mir dabei zusehen, wie ich leide. Ja. Und ich finde, das ist wirklich, das spricht für Bloodborne gerade. Es ist ein ganz krasses Herbstspiel. Ich finde, das ist so, ja, das hat so krasse Herbst-Vibes, diese ganze Ästhetik und so. Ich finde, die Atmosphäre des Spiels ist schon sehr stark, weil ich komme da rein und das will das Spiel ja. Ich fühle mich so unwohl. Es ist einfach so ein grausiges Gefühl, weil es gibt keine Jumpscares, obviously, aber es gibt Gegner, die dann aus der Ecke rausspringen. Und selbst beim fünften Mal, wenn ich vorbeilaufe, jedes Mal vergesse ich den verkackten Gegner und erschreckt mich jedes Mal aufs Neue. Es ist ein Herbstspiel.
Nice. Das Spiel ist absolut wundervoll.
Aber hast du andere From-Titel gespielt? Sekiro oder so?
Nö.
Demon's Souls und sowas?
Nö.
Gar nicht.
Nur, ich bin Elden Lord und das war's.
Nice. Da muss man aber auch mal ganz ehrlich noch mal kurz sagen, es ist halt, also das ist halt bezeichnend, wie zugänglich Elden Ring mittlerweile ist. Voll. Also wie zugänglich From Software-Spiele mittlerweile mit Elden Ring sind. Und der Weg, den wir gekommen sind, war ein bisschen steiniger. Aber also das, was du jetzt beschreibst, hatte ich zum Beispiel stark bei Sekiro, wo ich einfach am Anfang viel Scheiße fressen musste, weil ich habe es gespielt wie Dark Souls und das war ein Fehler. Und ich glaube auch, dass du jetzt eventuell Bloodborne spielst wie Elden Ring und das einfach ein Fehler ist. Und man muss da wirklich dodgen.
Ich habe tatsächlich, das bemerke ich bei mir immer wieder und das ist auch was ich mir immer wieder auch bei Silksong in den Kopf rufen muss. Ich bin so, wenn ich ein Videospiel spiele, dann spiele ich das wie so ein dummes Actionspiel, was keine Konsequenzen hat, wo du 15 Mal auf den Gegner eindrichst. So gehe ich immer an ein Spiel ran, auch wenn ich weiß, ich spiele gerade ein Souls-Spiel. Es ist, ich gehe trotzdem erstmal so da rein, dass ich erstmal auf den Gegner eindresche, bis der einfach umfällt. Jetzt sind die Gegner aber so, dass die auf mich zurück eindreschen, mich anflammen, ich direkt sterbe. Blöd. Und auch bei Silksong war das so, ich musste mich gerade bei den Bossen, die dann ein bisschen fordernder waren, ich musste mich immer wieder erinnern, hau den Gegner nur einmal, geh einen Schritt zurück, mach langsam, Brudi, dann schaffst du das auch. Und dann schaffe ich das auch. Und dann, aber dieses, mein Videospielgehirn, das einfach mit diesen dummen Spielen groß geworden ist, das ist immer instinktiv, erstmal draufkloppen.
Ja, verstehe ich voll.
Der größte Tipp bei jeder Art von so From Software Game ist für mich slow and steady. Also es ist einfach, mach's fein. Also egal, ob es ein Boss ist, ob es ein weiter Weg ist, ob es also einfach oder der so ein Riesengebiet ist, einmal langsam, ausführlich und du musst nie wieder hin. Du hast jedes Item, du hast alles mitgenommen, alles ist fein. Slow and steady.
Ja.
Preach stark. Wow. Liebe Zuhörende, letzte Episode war ich nicht da. Das heißt, wir haben es schon lange nicht mehr gehört. Es war auch Sommerpause dazwischen. Schön, dass ich wieder da bin. Hallo, hallo, hallo. Ihr seht alle toll aus.
Timo, wo warst du eigentlich?
Das, mein Lieber, bleibt ein Geheimnis.
Hm. Schön.
So.
Ja.
Hätte ich oder wäre ich dabei gewesen, wäre mein Pick Ark Raiders gewesen. Es hätten alle gewotet.
Das wäre der beste Pick gewesen in der Geschichte.
Geil! Die Jungs wollen Ark Raiders spielen. Ich hätte dann ein anderes Spiel gewonnen. Dazu später mehr. Ich möchte den überleiten zu meinem Kumpel Chris.
Ja.
Hast du in Ark Raiders reingeschaut so ein bisschen, Chris? Sag mal.
Ich habe in Ark Raiders reingeguckt. Nett, dass du fragst. Das ist also. Aber,
Surprise.
Nur ganz kurz. Ich war, bevor Ark Raiders passiert ist, diesen Monat auf der Spiel in Essen. Und will dazu nur eine Brettspielmesse. Ich glaube, die größte Konsumentenbrettspielmesse der Welt. Abgefahren. Ich war zum ersten Mal da. Ich liebe Brettspiele schon sehr lange. Hab's nie geschafft, da hinzufahren. Jetzt da gewesen. So wie man's macht. Beim Kumpel quasi gecrashed und dann einfach 3 Tage mitgenommen. Es ist ein abgefahrenes Kontrastprogramm zu Gamescom. Ich würde sagen, genauso voll wie die Gamescom. Aber es fühlt sich von der Messe her so an, wie die
und vom Geruch
wie die Oldschool-Zeit in Leipzig damals bei der Games Convention. So einfach, wo du dich noch so zu den Devs an den Tisch stellen konntest und einfach mit denen quatscht, ohne Termin, ohne Presseshit und alles. Und das mochte ich. Du gehst da durch und ey, das Spiel sieht krass aus. Dann kommt schon einer und sagt so, hast du Bock? Ich erkläre dir das kurz, erklär's dir. Und dann sitzt du da mit drei Fremden und ihr spielt ultrakomplexe Boardgames. Heftig, hat mir richtig...
Deine Stories, ne?
Es hat mir so viel Spaß gemacht.
Diese Spiele seien ja einfach, also komplexer, wirklich...
Übel.
Sein Vater, ja, ja, wirklich. Was war da denn da los,
ey? Aber ey, ich hab also wirklich... Es war wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, habe ich mich gefühlt. Und
aber gleichzeitig, sorry, wenn ich da kurz reinkrete, gleichzeitig sind da die Leute, dann spielst du mit so Rams und es ist an sich eine geile Erfahrung, ne? Und dann haben wir das auch gemacht. Wir haben Piep gespielt.
Ja.
Geiles Spiel. Und dann saßen wir da mit zwei Fremden, haben das gespielt und dann ist da so ein Tryhard dabei. Und der ist dann bei
dem
ersten Zug ist er so, ich schwöre, der saß da 10 Minuten, war so, was mache ich jetzt? Und ich war so, du weißt, was du dran ist, er so, ja, ich überlege gerade.
You know, it's your turn.
Ich schwöre, ich habe so einen Puls bekommen. Das Erste, was wir gesagt haben, als wir von diesem Tisch runtergegangen sind, was ist er für ein ekelhafter Tryhard?
Ja. Aber
wie kann man selbst auf der egal.
Nee, bei uns war es wirklich super komplexes Game. Jeder von uns nur so, ey, wir wollen alle nur sehen, was passiert, oder? Der auch so, okay, ich zeige euch jetzt, was ich für Karten habe. Einfach der Offenheit halber, so ist ja fucking egal. Wir spielen ja nur 20 Minuten, eine Stunde, keine Ahnung.
Ja, klar.
Und es war so fun. Das war nur geile Leute, nur happy people. Das habe ich auch, egal wen du da gesehen hast. Das war eine ultravolle Messehalle, egal wen du gesehen hast. Eltern mit ihren Kindern oder also wirklich auch Rentnersemester und sowas. Jeder ein Lächeln im Gesicht, die gehen an dir vorbei wie in so einer Stark. Werbung. So, ey, wenn wir zu Hause sind, spielen wir das. Ja, das machen wir. Und du denkst dir nur so, geil, happy time. Und aber du darfst direkt auf der Messe verkaufen. Das kannst du ja bei der Gamescom nicht. Ja. Was dafür Geld über den Tisch geht. Leck mich am Arsch, da kommen Leute, also wir, keine Ahnung, sind um 10 Uhr an der Messe und dann kommen dir Leute entgegen, machen den Kofferraum auf und der ganze Kofferraum ist voller Games. Also so wirklich, ein Spiel kostet 100 plus Geil. Euro und der ganze Kofferraum ist voller Games. Ja. Du denkst dir so, not bad, das ist ein Kleinwagen im Kleinwagen an Geld geladen.
Hey, aber lieber sehe ich solche Menschen als die Idioten, die dann Silvester ihren Kofferraum voll machen.
Voll, ja. Ich fänd's auch einfach aber nur geil. Aber jetzt, also Spiel in Essen hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Hast du denn ausgegeben?
So. Sorry, was?
Was hast du ausgegeben?
Wie viel hast du ausgegeben?
Ich habe mir ein Spiel mitgenommen von der Messe und zwei Spiele gekauft, aber nicht auf der Messe, weil sie nicht da waren. Aber das Spiel, das ich mir gekauft habe, war Galactic Cruise. Ist wahnsinnig, wahnsinnig geil. Vielleicht kommt ihr ja mal in den Genuss, wenn ihr hier bei mir vorbeikommt. Dann mache ich euch eine Pizza und zeige euch mal komplexe Boardgames. Aber
wie geil. Ist das auf der Messe mit TCGs oder Warhammer?
Voll groß. Also TCG hat super viel Kram. Aber cool, dass du Warhammer ansprichst. Warhammer war geil, aber neben dem Warhammer-Stand war, und das war für mich was Besonderes, StarCraft 2. Mir wurde schon manchmal angekündigt, so, es wird bald was geben. Ich habe halt nie was gesehen und da war halt dann richtig aufgebaut mit angemalten Figuren. Ey, es ist Warhammer. So müssen wir nicht drum rumreden. Es ist so ungefähr dasselbe mit minimalen Veränderungen, aber ich liebe halt das Franchise und das war sau cool zu sehen.
Tabletop oder so Standalone?
Tabletop, also so quasi wie Warhammer eben. Okay. Und das wird wahrscheinlich nächstes Jahr im Februar oder sowas wird es dann die Starterbox geben. Ich glaube nicht, dass ich da groß reingrinde, weil mein Herz halt schon in Warhammer ist.
Schnitt.
Aber ich werde mir die Starterbox holen. Die Starterbox
wird ja immer safe. Deine Lieblingsfraktion bei StarCraft?
Die Zerg.
Ja, dann spiel doch Tyranniden.
Ja, aber das mache ich ja dann.
Machen sie an wie Zerg.
Nee, ich mach Zerg in StarCraft und spiele die Space Marines in Warhammer.
Enttäuschend, okay.
Ja. Out of my sight. Out of my sight. Sehr schön, Chris, das ist ein sehr schöner Einblick. Stichwort TCG. Es ist ja gerade so ein riesen Boom. Es kam ja vor ein oder zwei Jahren Lorcana von Disney. Er hat sich gut gehalten. Es gab manche, die dachten, manche dachten, ja, es wird riesig. Ist, glaube ich, angekommen in der Mitte, würde ich jetzt mal so sagen. Und jetzt gibt es ein neues. Das nennt sich Riftbound und das ist von League of Legends und es ist von Riot Games und es sieht so fucking gut aus.
Es
ist schon überall vergriffen.
Ja.
Und es wird, glaube ich, richtig einschlagen. Ich habe es heute schon in eine Gruppe geschickt. Also einer der bekanntesten Gesichter im Magic Universe, also wirklich so einer der Influencer von Magic. Es ist so ein bisschen wie damals als Ninja zu, oh, wie hieß die Stream-Plattform?
Mixer
gegen, war das so, oh mein Gott, er geht zu Mixer. So ähnlich fühlt sich's gerade an für uns Magic-Spielende, dass halt derjenige einfach mal so ein Reel macht und erklärt, wie Riftbound gespielt, wenn man es so, Mann,
so,
I get it. I get it, weil auch so, es gibt ein paar Channels, die spielen immer Magic, aber auch mal hier und da so eine Partie, keine Ahnung, Yu-Gi-Oh! So oder sowas. Mhm. Jetzt, aber du merkst, dass Riftbound und Riot so richtig, es ist ja auch total schlau, dass sie jetzt sagen, ja, ey, TCG macht gerade richtig, es wird richtig durch Decke gehen, sage ich jetzt schon. Und ich war in einem TCG-Laden am Freitag, wo Halloween war, und dann lagen die dann da so und auch so Starter-Pakete. Ich so, Brudi, was kostet die? Weil so rede ich im TCG.
Ja, klar.
TCG, und der meinte so, ey, wir sind Anti-Scalper, deswegen kosten die hier, das war so eine Dingsbums-Box, die kostet 120 Euro. Mhm. Ich so, und damit kann man einfach dann loslegen und spielen. Er so, ja, kann man, aber ganz ehrlich, Bruder, kauf dir die, lass die eingeschweißt, ja, und du wirst in 5 oder 10 Jahren oder 20 Jahren richtig Cash machen. Mhm. Ich war so, Bruder, nein, ich kann nicht. Ja. Ich kann
du
nicht.
Bist ein Guter.
Und heute, ja, jetzt gerade, bin ich so, oh, I don't know. Weil ich habe das Disney Locana-Ding, das allererste hier immer noch sealed und bin so,
wirklich?
Mal schauen. Ja.
Aber wirst du ein Reseller? Ich glaube nicht.
Ich habe gerne was im Regal stehen, wo ich dann weiß, maybe wird das was wert, so ein bisschen aus Jux. Aber auch Magic spiele ich nie auf Reseller-Basis und bin immer nur so, die Karten, die ich spiele und die Karten, die ich haben möchte. Yes. Und jetzt nicht so, oh, die könnte noch mal ein bisschen im Wert steigen. Weil dann, oh nee, so einer will ich nicht sein. Ich habe auch Bock auf Riftbound zu spielen.
Ich habe das auch noch nie gemacht, aber als dann letztes Jahr, glaube ich, diese PlayStation Classic-Kollektion angekündigt wurde, habe ich mir den Controller geholt und da war ich so,
ach so, vielleicht die Konsole sah richtig nice aus, ja. Ich hab auch kurz im Warenkorb gehabt.
Nee, also nicht die Konsole, den Controller. Und jetzt liegt dieser Controller die ganze Zeit bei mir im Regal, aber ich benutze ihn nicht. Aber ich brauche auch keinen dritten Controller. Es ist irgendwie ganz komisch gerade. Ich weiß nicht. Eigentlich sollte ich ihn benutzen. Er wird niemals im Wert steigen. Niemand wird irgendwann einen PlayStation 5 Controller im PlayStation 1 Design kaufen. Never.
Ich glaube auch, da ist die TCG-Geschichte von Timur ein bisschen bessere Geldanlage. Ja,
ich glaube auch.
Ja, gib ihm einfach mehr den Controller. Ja.
Alles klar, schicke ich dir.
Ich kümmere mich drum. Gewinnspiel.
Ja, aber Timur, eine schön, Frage schön, an dich hätte ich auch.
Ja, bitte, gerne.
Dieses eine Spiel, Ark Raiders, hast du da deine Fühle mal ausgestreckt? Ich meine, du hattest ja vor der Folge schon ein paar Mal drüber geredet, dass du dich drauf freust.
Richtig. Ich bin ja riesen The Finals-Fan. Wir lieben The Finals. Es ist eines der schönsten Spiele ever. Und das kommt von dem super schönen Studio Embark. Und Embark sagte, hey, wir machen mal einen Extraction-Shooter. Und ich dachte mir, hey, ich wollte schon immer Extraction-Shooter spielen. Leider habe ich einen Schrott-PC. Also ich habe ein Steam Deck, ich liebe mein Steam Deck, aber es sowas wie Tarkov kriegt es, glaube ich, nicht hin. Demzufolge habe ich mich dann endlich mal auf den Extraction-Shooter gefreut. Und dann gab es einmal bei Warzone diesen DMR-Modus, der hat mir sehr gut gefallen. Aber auch war bockschwer. Mhm. DMV, danke. Sie. Und jetzt kommt die
Zone.
Jetzt haben wir es doch. So, bitteschön. Und jetzt kommt dieser Extraction-Shooter um die Ecke. Und ich bin Embark-Fan. Ich habe in den Server-Slam reingespielt mit einem Kumpel von mir und wir haben gesagt, ey, das macht richtig Spaß, weil es einfach diese Komponenten hat, die ich an ganz vielen Spielen mag. Sei es Breath of the Wild, sei es Division, sei es Elden Ring. Dieses, du wirst in eine Welt gedroppt und dieses Gefühl von, hier könnte alles passieren. Ich sehe gerade was, aber ich sehe gerade auch nichts. Und das liebe ich so an diesem Spiel. Und habe das dann halt so ein bisschen gespielt mit meinem Kumpel. Und es hat sich angefühlt wie Remnant vom Gameplay her mit dem Waffen und so und den Laufen. Die Welt hat mir sehr gut gefallen. Du merkst, dass da Embark drin ist auf jeden Fall. Und dann haben mein Kumpel Chrissy, Shoutout an Chrissy. Wir haben gesagt, komm, fuck it, wir bestellen uns das vor, weil wir haben Bock da drauf. Mhm. So, dann haben es vorbestellt. Und dann kam der Release-Tag. Und dann haben Chrissy und ich gespielt. Mhm. Und auf einmal guckst du links, guckst du rechts, guckst du aufs Twitch, guckst du auf Instagram und bist so, ey, wir sind gar nicht die Einzigen, die das spielen. Nee. Es macht gerade richtig die Welle. Ich habe mich sehr, sehr, sehr für Embark gefreut.
Ja.
Und dann hat Chris gefragt, Ark Raiders, yay or nay? Und dann habe ich in die Gruppe ein Video geschickt, wo einfach das Thumbnail steht, they fucking get it. Und ich glaube, das Video lief die Hälfte des Videos lief und du schickst den Screenshot von deinem Einkaufswagen.
Ich habe 10 Minuten geguckt und nur so, wem machen wir hier was vor, Jungs? Gekauft, Video fertig geguckt und dann direkt mit euch rein, ey.
Und dann haben wir am Freitagabend gespielt. Ja, bitte, Kuro?
Nee, mach du es weiter.
Genau, und dann haben wir am Freitagabend gespielt, Chris, Chrissy und ich.
Yes.
War das Freitagabend?
Es war Release-Tag, glaube ich, oder?
Ja, oder nee, Release-Tag sogar, na klar, ja, richtig. Ja. Und ich habe es vorher schon im Singleplayer gespielt. Es hat so eine richtig, richtig geile, gruselige Stimmung alleine, weil du überall laut Gefahr, du willst einfach nur leise sein, du willst einfach nur schleichen, du willst nichts irgendwie aufwecken oder auf dich aufmerksam machen, weil du möchtest einfach 2 Aprikosen und 2 Zitronen sicher nach Hause bringen. That's it. Und das war der Singleplayer-Moment. Aber dann spielen wir es im Multiplayer und man ist so, ey Leute, ich habe eine Flöte. Ey, da ist eine Wespe. Fuck it. Und es war einfach so richtig, let's get rogue. Und dann triffst du auf andere und hast so, ey, don't shoot, don't shoot. Und die sind so, okay, okay, don't shoot. Und dann bist du so, hey, können wir dir vertrauen? Ich weiß es nicht. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich the most Multiplayer Fun seit langem. Und ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommen wird. Und ich drücke die Daumen, Embark, dass sie einen 10-Jahres-Plan haben, ja, den auch umsetzen können und dieses Spiel uns sehr, sehr lange Spaß bereiten wird. Bitteschön, Kuro.
Ich finde das sehr faszinierend, Ark Raiders, weil das ist jetzt schon ein bisschen länger angekündigt und das hat ja eine sehr interessante Entwicklungsgeschichte hinter sich, denn es war ja ursprünglich nicht als Extraction-Shooter geplant, sondern als klassisches Third-Person-Koop-Spiel.
Ja, so ein PvE.
Genau, ohne großartige PvP-Elemente. Und dann hat sich das ja geändert. Dann hat das Studio ja gesagt, ey, ganz ehrlich, wir ändern das, also so ungefähr sinngemäß. Ich weiß jetzt nicht genau.
So long story short, also wir haben es gespielt, es macht keinen Spaß, wir machen alles neu.
Wir machen es neu und es wird ein Extraction-Shooter. Und da haben die Leute gestöhnt. Und zwar heftig, weil eher die Aussage war, alle springen gerade auf den Extraction-Zug auf.
Ja, das stimmt.
Das Ark wird komplett untergehen. Und da war man sehr skeptisch. Und dann haben die gesagt, es ist nicht mehr Free-to-Play, sondern es kostet jetzt Geld. Ich glaube, es kostet 40 Euro oder so, ja, oder?
40 Euro.
Ist kein Vollpreistitel. Und dann waren die Leute so, ja toll, dann ist es ja dead on arrival. Ne, weil, warum sollte man dafür 40 Tacken bezahlen?
Und Sixthorn kostet 20.
Ja, kannst dir zweimal Sixthorn holen.
So.
So. Ciao. Und deswegen
Ende.
Fand ich es mindestens interessant, als dann jetzt so in den letzten Wochen und Monaten, nachdem die Leute die Chance hatten, das Spiel zu spielen oder anzuspielen, dass dann so schlagartig diese Meinung sich komplett geändert hat und die Leute gesagt haben, so ey, das wird richtig, richtig fett. Ich habe mir aber gesagt, es gibt gerade zu viele Spiele.
Oh, jo.
Battlefield, damit bin ich sehr, sehr happy. Ich spiele gerade 4 Roguelikes gleichzeitig. Ich brauche nicht noch mehr Spiele. Ich brauch's wirklich nicht. Und dann kam ich am Freitag von den Video Days zurück und ich habe einen Preis gewonnen. Auf jeden Fall. Der stand hier und den habe ich mir sehr lange angeguckt. Aber irgendwann dachte ich mir so, ja, John hat mir eine Version geschickt zu Ark Raiders. Ich schau mal kurz rein.
Cool.
Und es war wirklich Freitagnachmittag und dann war es auf einmal Montagmorgen.
Yes.
Und ich habe 35 Stunden Ark Raiders
gespielt. Yes. Ey, fühl das so krass. Bei uns war es auch. Also generell war es bei mir so, ich bin nicht der große Fan von Extraction-Shootern. Mir ist das meistens zu min-maxig, zu military-mäßig, zu schwitzer-mäßig. Und ich habe halt Tarkov ein bisschen gespielt und dachte mir einfach nur so, I get it, aber es ist nicht meins. Und deswegen habe ich auch hier wirklich einen Kopf zugemacht. Wenn einer Ark Raiders ist, so, ja, ein Extraction-Shooter, naja, habt mal Spaß. Und einen Tag vorher oder sowas ist dann halt in meinem Feed sehr viel davon gelandet. Und es sieht halt einfach geil aus. So kriegst du mich halt auch so ein bisschen. Und dann habe ich mit zwei Leuten geredet, eben mit Timo kurz. Und der hat mir das geile Video geschickt und noch mit einem anderen Kumpel. Und ich habe dann einfach nur gefragt, ist es Schwitzer PvP? Oder hat es eine menschliche Komponente, die das Ding einfach exorbitant geiler macht? Und jeder Run ist anders. Und dann so, ja, er glaubt schon, dass es eine extrem krasse Menschel-Komponente hat. Und ich so, gut, das ist für mich super interessant. Und dann habe ich einfach gekauft, weil ich das Video auch so nice fand, das Timo mir geschickt hatte. Es war wirklich gut erklärt, was diesmal, warum das geil ist, was anders ist. Und dann, ich hatte das komplette Wochenende eigentlich voller Termine. Freitag ein Termin, Samstag ein Termin, alles. Dann hat meine Tochter krank geworden und wir mussten alle Termine canceln. Ich muss mich von meiner Frau, meiner Tochter, also quasi quarantänen und dann so, yo.
Schade.
Oh, nein. Und dann einfach, es war wie Kur sagt, es war einfach Schnitt Montag. Ich guck drauf, ich habe auch über 40 Stunden gespielt. Ich hatte mehr Spaß mit dem Spiel gehabt, als mit, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich seit Destiny 2, seit den Anfangszeiten von Destiny 2, wieder so viel Spaß mit einem Shooter hatte. Und das ist, also die gute Destiny 2-Zeit ist lange her. Und das war krass, weil es so völlig out of nowhere für mich kam. Ich weiß, viele haben sich drauf gefreut und haben auch schon gesagt, es wird large. Ich nicht. Ich hatte das nicht auf dem Schirm.
Das ist geil.
Das
war umso geiler für dich. Ja. Das ist auf einmal da, es ist doch geil, voll gut, schön. Ja,
das war crazy. Es ist im Endeffekt Dark Souls 3, Mount Maker Covenant The Game. Du kannst der finsterste Hurensohn auf der Welt sein. Du kannst der netteste Mensch der Welt sein. Du kannst jemanden, der dich anschießt, während du sagst, bitte nicht schießen, kannst du quasi killen, dann zu ihm hingehen, während er am Boden liegt und ihm dann Defi reinjagen und sagen, komm, wir gehen jetzt zusammen weiter. Auf der anderen Seite ist bei uns passiert, was auch passiert ist. Ich treffe einen Typen, wir gehen 25 Minuten, er erzählt mir Stories aus seinem Leben, alles ist krass. Und auf dem Weg zum Extraction Point schießt er mir in den Rücken. Und ich denke immer, das sind Momente in dem Spiel, die erlebst du sonst, also die erlebst du schwer in anderen Spielen. Das sind Momente, wo du dann wirklich sagst, so okay, ich brauche jetzt einen Moment, bevor ich weiterspielen kann. Das ist nicht die Marvin haut den Controller auf den Boden Wut. Das ist einfach nur fuck. Ich fühle mich so hintergangen. Und das bringt dann natürlich auch diese Evil-Seite in dir zum Vorschein. Denn du kannst alles machen. Du kannst in diesem Spiel.
Gebrochener Mann.
Du kannst machen, weil du kannst wirklich der netteste Typ bis zum härtesten Ficker der Welt sein. Mhm. Und das ist das Interessante. Das ist wie ein soziales Experiment. Jede Runde ist anders. Es ist anders, ob du alleine spielst, zu zweit oder zu dritt. Und das ist Gold. Ja. Es ist einfach Gold.
Das ist ja mein stolzester Dark Souls 3 Moment, ne? Die Mountmaker-Fraktion, wo ich dann in diesem Resident Evil spanischen Dorf einen Typen, der mich erst bekämpfen wollte, weil als Mountmaker bist du quasi beides, gut und böse, aber du musst eigentlich ein bisschen versuchen, den Typen umzulegen, zu denen du in die Welt kommst. Der hat mich erst angegriffen, während er mich angegriffen hat, seine Gegner besiegt und dann hat er aufgehört und ich habe ihm die ganze Region gezeigt. Jedes Item. Bis wir zuletzt an eine Brücke kommen, die in der Mitte so kaputt ist und da liegt noch ein Ring. Und ich zeige ihm mit dem Emote, so da ist der Ring. Und er geht dahin, nimmt diesen Ring auf und dann komme ich von hinten schlagend in den Rücken und dann trittst du den ja weg und er fällt die Brücke runter. Oh. Und ist gestorben. Und ich habe so gezittert, ich habe sofort die Konsole ausgemacht.
Das ist so, ich habe das Video immer noch, das hast du mir damals geschickt. Das ist so finster. Aber es ist exakt das. Es ist das als Moment und gepaart mit Proximity Chat. Das ist darf man nicht weglassen. Das ist so wichtig, weil du
können wir kurz festhalten, dass das der Moment war, wo Kuros Villain Arc begonnen hat und nur jetzt zeigt er das.
Maybe. Vielleicht wurde er da geboren, aber die Tür war immer noch so ein bisschen angelehnt. Nur ich glaube nur jetzt.
Ich hatte auch am Samstag Moment. Da haben wir zu dritt gespielt und wir waren auf der ersten Karte und wir haben halt gehört, in der Ferne wird geschossen und dann haben wir gesehen, dass ein anderes Dreierteam an so einer Basis oder whatever, gegen einen verhältnismäßig großen Spinnengegner gekämpft haben. Und wir waren da erstmal und haben so ein bisschen geguckt. Und dann haben die das Ding tatsächlich erlegt. Und dann sind wir hingegangen und wir haben die einfach alle drei eiskalt getötet.
Nein.
Und du hörst wirklich, während der letzte, weißt du, die sind alle so kriechen am Boden, ne, und man müsste sie reviven und du hast halt wirklich nur einen gehört, so Why? Why did you do this?
Das ist so schön.
Und dann kannst du da hingehen und dann kannst du ihn so ausnocken und ich hab den einfach ins Gesicht.
Ja. Nein.
Alter.
Und dann haben wir richtig gelootet. Wir waren keine 5 Minuten in dieser Runde und wir hatten die Bäuche, sie waren so voll. Ja. Wir waren direkt wieder rausgegangen.
Ich dachte mir zwischenzeitlich so, klingt ja irgendwie doch nach einem ganz coolen Spiel, aber nachdem ich diesen Abgrund des Menschseins hier gerade vernommen habe, muss ich sagen,
es gibt halt wirklich beides, Marvin. Nee. Das Ding ist, ich hatte jetzt, was weiß ich, sagen wir nur mal eine Zahl zu sagen, 50 Runden und ich hatte 40 wundervolle, wholesome Erlebnisse und ich hatte 5 Triggerfinger-Gefechte, so die gibt's auch, klar. Vor allem, wenn du als Dreiergruppe anmeldest, gibt's sehr oft, ohne zu reden, direkt, den nehmen wir mit, die ballern wir weg. Und ganz wenig, so 2% vielleicht, sind dann so richtig fiese Hinterhältigkeiten. Aber das macht die Sache halt spannend. Das macht die Sache nicht langweilig.
Ich weiß gar nicht, ob das gestern oder vorgestern war. Waren wir auch zu dritt, gleiches Team. Und sind irgendwo hoch in so eine Region oder in so eine Basis, wo sehr viel Loot ist. Kommen hoch. Und da kriegt uns jemand entgegen, weil da auch gekämpft wurde. Und man hat ihn so gehört, so, I'm on a quest. Also hat sie auch so, ich bin auf einer Quest, warum machst du das? Und dann kommt er zu uns und sagt, kommt zu uns gekrochen, da war er schon so, oh shit. Ich habe ihn revived. Mhm. Und er war unendlich happy und dann haben wir ihm noch geholfen rauszukommen.
Nice, aber das ist stark. Genau das, was ich meine. Es geht beides. Das pendelt in beide Seiten und wenn du einfach mal jemanden, ich habe auch irgendwen gerettet vor irgendeinem, er wurde halt niedergeschossen von einer Hornet und zwei Wespen. Dann habe ich also die Viecher für ihn gekillt, dann habe ich ihn belebt. Dann hat er gesagt, Mann, danke, du rettest mir den Arsch. Ich bin hier auf der Suche nach da. Dann hatte ich das noch im Inventar und hab's ihm gedroppt. Und er so, Mann, ich such das seit 10 Runden. Danke, Mann. Geil. Und dann sind wir zusammen extrahiert. Und so, es ist so schön einfach.
Das ist einfach der beste Mensch. Ja, das ist das Interessante, weil ich fand, ich habe das Spiel angemacht und man kennt einfach, PvP heißt friss oder stirb. Mhm. Und deswegen war meine allererste Runde, da wollte jemand extracten, ich habe ihn abgeschossen und dann please don't shoot, ich so, no. Und dann habe ich weitergeschossen. Das war meine allererste Runde im Full-Release-Game. Und heute fühle ich mich so schlecht dabei. Damals war ich so, geil, Mann, erste Runde, ich habe schon jemanden gekillt, let's go, bla bla bla. Und dann mit euch gespielt und dann habe ich gemerkt so, ey, Moment mal, PvP heißt ja gar nicht, man muss den anderen abkeilen. Und dann hast du irgendwann gemerkt, dass der Vibe von Ark Raiders viel mehr darauf ist, so ey, wir sind auch auf dieser Insel gerade, wir haben auch gerade einen Run, hier sind fucking schwere Roboter, wie wäre es, wenn wir uns alle einfach nicht abfucken? Und dann ist es so ein Konsens geworden, auch auf Reddit ist super krass geworden, wo man einfach so, ey Leute, es ist ja echt friedlich, so dass dann auch irgendwann auch dann auf Reddit so Beiträge gab, wo dann Leute sich gerantet haben, dass sie von anderen Spielern erschossen wurden, dass sogar der Mod von dem Haupt-Reddit von Ark Raiders so, ey Leute, wir müssen mal kurz differenzieren. Es ist ein PvPvE Extraction Shooter. Wenn ihr mal von anderen Leuten, anderen Spielern auf die Fresse bekommt, dann ist es Teil des Spiels und ihr müsst nicht ranten.
Es muss okay sein. So, es muss okay sein, dass man in der Welt alles macht, was man machen darf. Aber natürlich, ich bin gern gut, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe auch schon ein, zwei richtig finstere Nummern abgezogen und ohne geht nicht. Also vor allem, es ist wie, es ist wie so ein Kreis und wenn du hier oben im Guten bist und dann passiert was und dann dein Zeiger geht immer weiter runter, ne? Und irgendwann bist du halt unten und dann denkst du dir so, okay, und dann nehme ich ein Free-Kit, muss man ja auch sagen, es ist ein Extraction-Shooter, man kann ja seinen ganzen Scheiß verlieren, darum tun die Tode so weh, darum gibt es diese Fallhöhe.
Ja.
Und
du
kannst aber auch mit Free-Kit reingehen und dann bist du halt so, sie ist alles scheißegal, so, dann spielst du halt wie ein Berserker, dann sprintest du irgendwo hin, kickst wem vom Dach, lootest die Scheiße aus allem raus und fängst überall Streit an. Das ist so spaßig. Es gibt die Items, die dir alles ermöglichen. Du kannst Granaten, es gibt Granatentypen, die sorgen dafür, dass die Arcs auf andere Leute aufmerksam werden. Und du kannst dadurch halt auch krassen Spaß haben. Und es, keine Ahnung, die Arcs, also Timo hat schon gesagt, die Gegner sind hart. Aber das ist das Geile an dem Spiel. Die Gegner sind hart genug, damit diese menschliche Interaktion immer wieder gegeben ist, weil du halt weißt, wenn wir uns alle die ganze Zeit nur abballern, dann wird keiner hier irgendwas reißen. Ja. So, du besiegst diese Spinne, die von der Kuh vorhin geredet hat, diesen Springer, den besiegst du nur, wenn du ein bisschen Zeit hast. Den besiegst du nur, wenn du die Waffen hast, Zeit hast und ungefähr weißt, was der Gegner kann. Dann kriegst du den hin, zu dritt easy. Aber du brauchst die Zeit und du machst so viel Krach, dass garantiert ein anderes Squad hört, wo du bist. Und wenn die dann zu dir kommen und keinen Bock auf dich haben, dann fraggen die dich weg. Und das ist halt das Risiko, das du eingehen musst. Kann aber auch sein, dass sie dir helfen und so ein Springer oder die großen Gegner zerfallen in viele Teile. Da kann man dann einfach sagen, ey, jeder nimmt sich ein Bein oder sowas. Ich hatte zum Beispiel, da bin ich alleine rein, hatte eine gute Waffe gefunden und eine gute Granate und hab gesagt, hier so eine Bastion, also so ein Viech, das so Mörserfeuer schießt. Ich würde die gerne versuchen und um mich rum, wir hatten irgendwie so einen weirden Freundeskreis, war halt jeder im Allein, also im Single-Anmeldungsspiel sind die Leute netter, habe ich das Gefühl. Da wird dann öfter mal gesagt, yo, don't shoot, ich mache eine Quest, ich loot nur Kissen, ist mir scheißegal. Wir waren zu viert oder zu fünft in dem Haus und ich habe einfach gesagt, Jungs, ihr könnt hier gerne flöten und Party machen, wenn ihr nichts dagegen habt, ich würde gerne den Fettmobster hinten auf dem Marktplatz versuchen. Bitte schieß mir nicht in den Rücken. Und dann haben sie mir alle geholfen und dann sind wir hin und haben den zusammen gelootet. Jeder hat so einen Teil von dem bekommen und das war einfach pure Happiness, ey. Ich
das
liebe
so
dieses Spiel.
Das ist cool. Ich finde es auch überraschend, erfrischend überraschend, dass so ein Multiplayer-Titel zu Release gut, sauber läuft und alle happy sind. Weil so ein Spiel ist ja meistens immer so ein, das ist verbuggt, das klappt nicht, das muss noch, und deswegen ist so, okay, es einfach läuft, sehr, sehr geil. Sehr schön.
Aber spieltechnisch, war der komplette Release Gold. Gestern Abend um 8 für eine Stunde hatten die Server einen Hiccup, wo du dann, du hattest dann ein Problem, du hattest eine Queue Und du musstest, wenn du eingewählt hast, zum Beispiel alleine, hast du dann auf Spielen gedrückt, bist du witzigerweise mit zwei Fremden gejoint und dann warst du irgendwie in einer Dreierlobby oder so. Also gestern okay. Abend war es ein bisschen weird, aber du konntest trotzdem noch spielen. Ich meine, wenn wir hier an Zeiten zurückdenken, dass einfach mal zwei Tage der Server von irgendwas ausfällt oder so, da sind wir weit von entfernt.
Ja, das war ja wirklich klar, natürlich.
Guter Launch.
Ich liebe hast auch heute dafür direkt 500 von dieser Premium-Währung bekommen als Entschuldigung.
Ist ja direkt.
Embark. GG, nette Boys.
Ich liebe unseren Podcast, dass wir eine so durchmischte Truppe sind. Drei Leute, die 20 Minuten über Ark Raiders reden. Und dann gibt's mich, der 60 Stunden lang Digimon gespielt hat.
Ja. Auch nice.
It's a peaceful life.
Ja.
Schön. Weitere tolle Games, die releasen, unter anderem, es wurde schon erwähnt, Ball Pit kam raus.
Geiles als Spiel.
Auch tolle Titel.
Geiles Spiel. Warum haben wir nicht 20 Minuten über Ball Pit geredet, Leute?
Das machen wir jetzt. Let's go. Ja. Also Ball Pit ist, Marvin, beschreib Ball Pit.
Naja, man schießt mit Bällen auf Gegner und dann sterben die. Und dann kriegt man bessere Bälle, dann fusioniert man Bälle, dann fusioniert man wieder die Bälle, mutiert Bälle und dann kriegt man neue Bälle und neue Charaktere, die anders Bälle werfen und man wirft einfach Bälle und das ist ganz toll. Es ist ein Spiel, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es mich so begeistert, aber je mehr ich spiele, desto schwerer fällt es mir aufzuhören. Ich habe mittlerweile, also das Ding ist, ich habe so ein bisschen so eine Zwangsstörung bei so Spielen. Ich kann nicht einfach in die nächste Welt gehen. Ich muss erst die erste Welt mit allen Charakteren abgeschlossen haben.
Das steht ja auch alles da. So, du brauchst X-Blueprints, damit du, also hier fehlt noch was. Und du weißt so, ja, na, geh ich nochmal rein.
Da gehe ich nochmal rein. Und dann habe ich geschafft, mich endlich loszureißen von der ersten Welt. Die zweite Welt kommt. Ich mach den Run, schaff den Run, ich schalte zwei neue Charaktere frei, ich starte erstmal wieder die erste Welt mit zwei neuen Charakteren und erst dann gehe ich in die zweite Welt mit dem zweiten Charakter rein. Und das hält mich halt so auf und deswegen bin ich, ich bin jetzt bei der sechsten Welt oder irgendwie sowas.
Wow.
Das ist schon relativ weit. Das ist, was auch immer nach den Pilzen kommt.
Ja.
Da bin ich noch nicht reingegangen, weil ich habe zwei neue Charaktere bekommen. Jetzt mache ich erstmal fünf Level nochmal mit zwei Charakteren. Und das ist crazy. So geil. Und dann kannst du nachher die Charaktere noch kombinieren und so. Und das gibt dann
so
nochmal
cool.
ganz andere Möglichkeiten. Und ein so tolles Spiel, das sehr kurzweilig ist, weil die Runden gehen auch immer nur so 15 Minuten ungefähr im Schnitt.
Ja.
Wahnsinnig tolles Spiel, das man immer super gut mal zwischendurch spielen kann.
Vollkommen.
Geil.
Ich lieb auch, dass du, das Spiel an sich macht Spaß. Du hast ein bisschen mehr Skill, sag ich mal. Also es ist ein bisschen skilliger als der übliche Survivors-Klon.
Ja.
Aber dann haben sie noch diese diese Komponente mit dem Village-Bilden reingebracht, was richtig viel Fun macht. Vor allem am Anfang ist es halt jetzt eher so, ja, stell hier ein Haus, stell da ein Haus, ist scheißegal. Und dann schickst du deinen Ernter los. Das wird nachher noch richtig spaßig.
Ey, ich spiele das fucking Tetris. Ich habe so ein Haus. Je mehr Häuser drumherum sind, desto mehr Gold kriegst du. Und ich bin so,
okay,
kann ich jetzt so das? Und dann kann ich, hier kriege ich noch eins reingestopft?
Genau, du baust dir dann halt, also ich habe dann auch irgendwann so, okay, ich habe immer Goldprobleme. Was können wir machen? Es gibt ein Gebäude, das heißt Goldmine. Okay, aber das reicht ja hinten und vorne nicht. Was, wenn ich zwei Goldminen? Was, wenn ich vier Gold? Was, wenn ich acht Goldminen? Dann habe ich mir so einen Gang gebaut, nur mit Goldminen und ganz oben so ein Ding, das meine Farmer schneller macht, wenn sie das Haus treffen.
Geil.
Und ich dachte so, okay, wir haben nie wieder Goldprobleme. Kein Scheiß, wir haben nie wieder Goldprobleme. Und dann so, was können wir mit den anderen Ressourcen? Und dann bist du halt die ganze Zeit so am Planen. Und es ist halt so simpel. Also ich will es hier wirklich nicht so tun, als wäre das Raketenwissenschaft, aber es macht so viel Fun. Und das Spiel drückt die richtigen Knöpfe.
Absolut. Wirklich, ich bin wirklich überrascht. Ich hab's ja nach Ark Raiders ich habe gesagt, Chris, was ist mit Ball Pit? Du so, ey, ist nice für Couch. Ich bin so, ich will meine Switch füttern, ich will alles auf meiner Switch haben mittlerweile. Und dann habe ich Ball Pit geholt. Ich habe mir dann Vampire Survivors mit allen DLCs geholt, um zu merken, ja, ich kann die noch gar nicht spielen.
Ganz kurz.
Ja, für wahrscheinlich 1,99.
Ja, genau, was kostet 1,70. Das mittlerweile mit allen DLCs, das Spiel?
Ich weiß. Ey, ich habe alles im Warenkorb und es waren nicht mehr als 10, 11, 12
Euro. Es ist so
Euro,
krass,
ist lächerlich.
Weil es gibt ja mittlerweile so viele. Ich weiß, als es rausgekommen ist, glaube ich, hatte das eine Aktion, dass es 99 Cent kostet.
Unfassbar, Mann. Unfassbar. Ja. Anyway, auf jeden Fall, Ballpit habe ich dann angemacht und war so, ja gut, okay. Und dann Abfahrt, Alter. Kuro, mein Lieber, wie findest du Absalom?
Ich liebe Absalom. Absalom ist Also können wir mal ganz kurz darüber reden, wie insane eigentlich gerade das Roguelike-Genre ist.
Ja, voll. Mhm. Es ist
irre. Ich liebe es. Also es ist einfach so viele Spiele. Du hast halt Megabonk, du hast Absalom, du hast Ballpit, du hast Hades 2.
Hades 2 ist so
Hades 2. Hades gibt's ja auch noch.
Und dann kam auch noch Blueprints raus.
Ja. Yeah.
Das ist halt einfach, also was zum Teufel.
Also wie vielseitig auch
dieses
einfach.
Dieses Genre
ja.
hat dieses Jahr so viele super leckere reife Früchte rausgebracht, dass du dich unmöglich satt essen kannst.
So. Ja. Ist wirklich so.
Und Absalom liebe ich, weil ich mag halt einfach so Spiele wie Streets of Rage, wie, ja, so Beat'em-Ups. Ne? Man läuft von Level nach Level, von links nach rechts und haust einfach allen aufs Maul, du läufst von links nach rechts und die Gegner laufen von rechts nach links und du weißt, ah, okay, ich hau hier einfach alle weg.
Aber in
und
Style.
Das hat einen unfassbaren Artstyle. Mhm. Das sieht aus wie so eine Cartoon Network Serie.
Ja,
das
Mann.
Das hat so einen geilen Charme. Du siehst es und denkst so, ey, das ist irgendwie, das geht so in die Richtung, keine Ahnung, Adventure Time Wholesomeness oder Gravity Falls. Das ist halt einfach, das Spiel siehst und denkst so, ey, es ist, diese Welt,
voll.
Die da geschaffen wurde von Guard Crush Games, ist mega nice.
Kuro hat uns irgendwann auch so eine Privatsession gegeben, Chris und mir. Wir
haben
so ein bisschen reingeguckt
cool,
und zugeguckt.
Voll Spaß gemacht.
Und dann irgendwann war Kuro bei so einem Boss und die Mucke ging einfach viel härter, als sie müsste.
Ja, aber das war die Mucke halt von, weil die Mucke von Mick Gordon ist.
Ja.
Der Typ, der halt den Doom-Soundtrack gemacht hat. Jeder Bosskampf hat einen Gastmusiker. Und du kommst zu diesem Underking und du hast die ganze Zeit so geile Fantasy-Mucke. Ist auch mega nice.
Richtig nice.
Und dann kommst du zu diesem Underking und dann kommt halt einfach, also du, als würdest du gerade einen Doomslayer steuern und wärst in der absoluten Apokalypse und die 8-Seiter-Gitarre schrammelt halt einfach dir quasi so ins Gesicht, dass deine Augen anfangen zu schmelzen. Und dieses Spiel hat, es fühlt sich so butterweich an, also wirklich, es, als würdest du ein Kind, weißt du, hast ein Kind und du ziehst.
Was?
Es ist halt, ich bin so gespannt, es hat eine Badehose an, aber okay. Du schubst es einfach volle Kanne über so einen gefrorenen See, über einen gefrorenen Teich und es rast einfach unendlich lang weiter und es wird einfach nicht langsamer, so geschmeidig.
Warum ist das ein Kind?
Ich weiß auch nicht.
Ja, oder ich dachte halt so glatt wie ein Babypopo.
Ja. Ah, okay.
Ja, doch.
Nimm Seife.
Ja.
Kuh, nimm Seife.
Nee, es ist bekannt, mal, Kinder rutschen über Eisflächen am besten.
In Badehose.
Nur wenn sie Badehose getestet.
Eingeseifte Kinder.
Oh Gott, sie making it work.
Bitte.
Also das Spiel fühlt sich so gut an.
Ich möchte mich
an.
Von dieser Aussage distanzieren.
Es hat Roguelike-Elemente, die motivierend sind. Es hat eine coole Welt, eine coole Story, fantastische Charaktere. Man kann es zu zweit spielen, lokal und im Koop. Ey, es ist einfach, es ist mein Hades.
Perfection.
Perfection. Ja, super schön. Voll. Wir haben über richtig tolle Spiele gespielt. Schreibt euch bitte alle auf, liebe Zuhörende, und guckt da bitte rein. Die kosten auch, ey, keins dieser Spiele, die wir genannt haben, kostet über 50 Euro. Von daher, go for it, bitte. Kuro, bitte.
Bevor du jetzt nochmal, bevor wir zum zweiten Part springen, würde ich gerne nochmal einen Special Shoutout an Dispatch werfen.
Yes!
Dispatch.
Wollte ich auch noch
von Ad-Hoc Games, ehemaligen Leuten, die halt bei Telltale gearbeitet haben und dann sowas gearbeitet haben wie Walking Dead und Wolf Among Us.
Ach, das mit diesen Dings, wo die so am Pissoir stehen, am Vorschaubild. Ah, okay, ja.
Und das ist jetzt ein Superhelden-Abenteuer, auch erscheint im Episodenformat, aber es ist so gut.
Also es ist gut.
Deswegen so abgefahren, weil diese Welt ist fantastisch. Es ist echt sowas, das siehst du und du willst sofort mehr davon. Du spielst Robert Robertson den Dritten. Jeder macht sich über den Namen lustig in diesem Spiel. Du bist Mecha-Man, aber verlierst, als du den Tod deines Vaters rächen willst. Naja, geht dein Mech drauf. Und du hast halt keine Superheldenfähigkeiten. Und dann bist du aber angeheuert vom Superhero Dispatch Network, SDN. Das ist so quasi ein Unternehmen, und du sitzt dann am Schreibtisch und koordinierst so ein Superhelden-Team und du kriegst halt einfach so die absoluteste Scheißtruppe. Und die musst du halt koordinieren. Und das ist das einzige Gameplay-Element in diesem Spiel. Du hast, klar, Dialoge und musst verschiedene Antworten geben. Und dadurch kann sich die Story ändern. Aber das Gameplay-Element ist nicht so wie in Walking Dead, dass du von links nach rechts läufst, wie im Point-and-Click-Adventure. Sondern du hast einfach nur dieses Management-Ding. Und allein das Management-Spiel können die von mir aus, bitte mach daraus ein Spin-off, baut das ein bisschen aus, ich spiel's, bis ich sterbe. Aber die Story ist so charmant. Die Dialoge sind so cool und so witzig. Es ist so effortless charmant.
Die Sprecher in der Cast crazy. Halt auch so krass ist. Das ist crazy, wer da
hast
dabei.
Zum Beispiel Aaron Paul aus
Breaking Bad.
Breaking Bad. Oder du hast Elena Pierce. Du hast also super viele Leute, die
Critical Role Leute auch dabei, oder?
Critical, es ist in Zusammenarbeit mit Critical Role entstanden.
Ah,
und,
okay.
Es erscheint jetzt jede Woche irgendwie, glaube ich, eine Episode oder zwei.
Weißt du, wie weit wir sind schon? Weil ich würde gerne, also ich habe es jetzt noch nicht geholt. Ich habe schon viel zu viel davon gesehen, aber ich will erst reinstarten, wenn es völlig da ist, wenn ich komplett
durch. Es gibt insgesamt 8 Episoden. Ich glaube, jede Woche erscheinen zwei. Mhm. Also in 2-3 Wochen ist es
voll geil.
Und jede Episode, das ist das, was ich so ein bisschen schade finde, geht ungefähr eine Stunde.
Zu wenig.
Ich will mehr.
Ja, ja.
Ich will eine zweite Season.
Ja.
Die sollen daraus eine Animationsserie machen. Nice. Ist mir alles scheißegal. Ich will einfach mehr von Dispatch.
Das ist alles, alles, was ich davon gesehen habe, sind nur so kleine Social Media Snippets, also nur so 30 bis 60 Sekunden. Und jeder davon hat völlig ausgereicht, um zu sagen, ist mir egal, was es kostet, ich kaufe sofort. Weil das war qualitativ so geil, was man da gesehen hat. Und ich wollte einfach nur rein. Aber gut, dann, okay, es ist Episodenformat. Wir sind eh noch nicht am Ende. Ich bin gerade sowieso Hals über Kopf in 12 anderen Spielen. So, dann habe ich ja noch Zeit zu warten. Aber ich glaube, wenn das fertig ist, dann baller ich da einfach von vorne bis hinten durch.
Aber out of 10, Bro, wie viel Punkte würdest du dem Spiel geben?
Für das, was es ist?
Ja.
10 von 10.
Geil. Das bringt mich nämlich zu einer Frage, beziehungsweise einer Frage von Dustin. Nämlich, du hast das letzte Mal, Kuro, aufgerufen, dass die Leute bei Spotify Fragen stellen sollen. Nice. Und das hat eine Person gemacht, nämlich Dustin.
Dustin, besser Mann.
Das mit dem Spotify-Kommentar üben wir nochmal, liebe Zuhörende. Das kriegen wir das nächste Mal besser hin. Aber Dustin hat eine Frage gestellt und vielleicht magst du dir direkt beantworten, Kuro. Nämlich, was haltet ihr von IGN als Beispiel? Wie trustworthy ist gerade der internationale Gaming-Journalismus noch eventuell gekauft, in Klammern Concord, eine 7, Dragon Age Vanguard, eine 9, etc.
Oh mein Gott, wie viel, ich dachte, ich wollte heute noch eine Runde Ark-Raiders spielen. Also, ich mache diesen Job seit 18 Jahren. Ich war bei Giga, ich war bei Gameswelt, ich bin jetzt bei Game 2, ich bin, und
Triple G.
Ja. Tatsächlich, und hatte also auch so my fair share of Reviews, die ich geschrieben habe, die ich mitbekommen habe. Und ich bin ja auch Teil der Branche.
Klar.
Ich habe in den 80er Jahren nicht einmal mitbekommen, dass irgendjemand für irgendeine Wertung irgendwie bezahlt wurde oder irgendwas dafür bekommen hat. Nun ist es nun mal so, dass Menschen oder dass Spiele-Reviews subjektiv sind.
Nein.
Jetzt fangt mir nicht an mit objektiven Reviews. Ich hatte das in den YouTube-Kommentaren bei Ghost of
Britain,
wo Leute
nicht
gesagt haben, also es wäre schön, wenn die, wenn ihr fortan wieder etwas objektiver berichten über Videospiele berichten könnte, damit ich mir eine Meinung bilden kann. Passiert nicht. Es ist nicht möglich. Denn egal wie objektiv du ein Review angehen willst, es geht nicht. Es ist einfach unmöglich.
Geht nicht, nein. Punkt.
Tatsächlich ist es so, wenn man mal schaut, und das ist etwas, was mir halt in den Jahren aufgefallen ist, wenn du halt auf Metacritic guckst, überraschend oft sind sich die Leute einer Meinung. Und es gibt immer nur so ein, zwei, die anderer Meinung sind. Aber nun mal haben diese Leute andere Geschmäcker oder haben was anderes erwartet oder denen ist irgendwas anderes wichtig, dass so eine Meinung tatsächlich auch mal passieren kann. Eine Concord kann für eine Person eine 7 sein, Dragon Age Vanguard kann für eine Person eine 9 sein. Für mich ist Bioshock Infinite kratzt an einer 6. Und das ist vollkommen okay. Andere Leute fanden Atomfall gut. Ich finde Atomfall fucking belanglos. Andererseits mochte ich No Man's Sky zum Release. Und das ist okay. Solange man es, wenn du diese Wertung siehst, diese Reviews, und es ist begründet, dann ist es okay. Ob die Wertungen jetzt gekauft sind, kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Auf jeden Fall nicht bei IGN. Und bei allen anderen seriösen, großen Magazinen. Es wird immer darüber sich lustig gemacht, dass IGN, die haben alle keine Ahnung. Aber das ist das Problem einfach, dass ich seit Jahr und Tag irgendwie vor allen Dingen bei Gamesfeld hatte. Und ich war sehr, sehr froh, dass wir bei Gamesfeld irgendwann auf Zahlenwertungen verzichtet haben. Weil hast du zu hoch bewertet, warst du auf jeden Fall gekauft. hast du für die Community zu niedrig bewertet, hattest du leider von der Materie keine Ahnung. Du kannst es nie allen recht machen. Und selbst wenn ich bei Ghost of Yotei gesagt habe, so, ey, ich weiß, Ghost of Tsushima hat mir nicht gefallen, aus den Gründen. Ghost of Yotei ist ähnlich, aber es macht mir mehr Spaß aus diesen Gründen. Gibt es immer noch Leute, die sagen so, hä? Und dann ist es so, sorry, was soll ich denn noch sagen? Ich bin so, einer hat mir auch geschrieben, so, ey, dass du hier jetzt so unehrlich, also deine Meinung wirkt sehr, sehr unehrlich gerade. Und ich so, ey, ich kann nicht noch ehrlicher sagen, als mir hat Ghost of Tsushima nicht gefallen. Ghost of Yotei gefällt mir, auch wenn es relativ identisch ist. Aber aus diesen Gründen gefällt es mir besser. Verstehen die Leute nicht.
Ich finde es halt auch viel schöner. Also wie du sagst, bei Gamesworld habt ihr irgendwann die Zahlen weggelassen und habt nur noch Begründungen quasi geschrieben. Und ich finde, aus dem Reasons kannst du so viel mehr rausziehen als aus einer Scheißzahl.
Richtig.
Also dass du einfach, wenn ich die drei Sätze lese, warum dir Spiel X gefällt oder Spiel X mehr gefällt als Spiel Y, dann ziehe ich da doch viel mehr für mich raus, als wenn da einfach eine 8 steht. Oder so, weil dann ist es halt einfach nur eine Scheißwertung. Aber ich bin da komplett bei dir.
Leute lesen keine Reviews mehr. Und das machen die schon sehr lange nicht mehr. Ich glaube, das ist bei Videos, würde ich fast vermuten, auch ähnlich, dass Leute halt einfach so, ja, okay, hier GameStar hat ein Video, ich spring mal zum Fazit. Mhm.
Das ist halt einfach
das Problem.
Ja, 100%.
Und natürlich werden jetzt viele Personen sagen so, aber ich lese Reviews noch komplett. Aber dann ist es so wie mit Meinungen halt, ne? Mir gefällt Bioshock Infinite halt nicht. Und so ist es halt. Man muss sich halt einfach so die Leute raussuchen, von denen man glaubt, ey,
genau,
die haben so meine Meinung oder ich finde deren Perspektive spannend. Es ist ja auch cool zu sehen, wenn die mal anders drauf sind. Also sich halt irgendwie so eine Handvoll an Leuten raussucht, von dem man sagt, so, deren Meinung ist mir wichtig, das ist ein Indikator, aber es ist halt, es kann da auch Ausschläge geben.
Und das ist ja auch der Grund, wenn ein zweiter Teil, der, ich sag mal, in der Allgemeinheit als schlechter angesehen wird, bei demselben Outlet eine bessere Wertung bekommt als der allgemein angesehen bessere erste Teil, weil das einfach zwei unterschiedliche Leute gereviewt haben und vielleicht fand Person Nummer zwei den Teil besser als den ersten. Also das ist halt, wie du sagst, subjektiv, ne?
Ich bin ein großer Fan halt von dem, was Kuro gerade gesagt hat, dieses pick dir deine Leute, denen du vertraust. Und das, also, und hier meine ich auch explizit nicht IGN als Übername, sondern schau, wer die Review geschrieben hat.
Genau.
Also jetzt Beispiel Gameswelt. Da gab's halt zwar, also Kuro zum Beispiel auch noch, bevor wir uns kannten und sowas, habe ich ja einfach gerne gelesen, die Reviews. Und es gibt halt jetzt, ich habe so meine drei, vier Namen, wenn irgendein Redakteur oder eine Redakteurin da was schreibt, dann weiß ich, die tickt ungefähr so wie ich. Da kann ich da viel mehr drauf geben, als jetzt einfach IGN bewertet irgendwas mit. Das finde ich auch immer so Quatsch, wenn man die Marke oben drüber nimmt. Weil es gibt halt einfach viele verschiedene Leute, die da arbeiten.
Ist ja, halt eine auch Zeitung im Endeffekt. Und da sind Redakteure. Wenn da im Spiegel ein Artikel steht von Journalist XY, dann ist das sein Artikel oder ihr Artikel. Und das heißt nicht, dass der Spiegel diese Meinung. Also das habe ich auch sehr, sehr, sehr spät erst gelernt. Und dann warst du, okay, es macht ja total Sinn. Und genauso jetzt auch bei diesem Gaming-Journalismus mit Kuro zum Beispiel, oder aber auch, wo ich mir denke, so viele Leute haben ihre YouTuber, wo die Filme Reviews machen, wo die Musik empfehlen oder absolut, was auch immer, oder ich mit Büchern zum Beispiel, ich habe so ein paar Book-YouTuber und wenn die sagen, das Buch ist wie das und das und das, dann bin ich so, okay, nice, da gucke ich da mal rein, anstatt, dass ich auf Goodreads gehe oder auf Amazon und dann steht da irgendwie der neueste Drachenfick-Roman ist der beste, würde ich euch sagen, ja, hat 5 Sterne, kaufe ich mir jetzt. Surprise, hat mir nicht gefallen. Naja, anyway.
Ich find's halt eigentlich fast immer, ich find's fast noch verwunderlicher, dass halt oftmals die Meinungen so ähnlich sind. Also ich meine, weil halt so Sichtweisen auf Spiele so verschieden sind und Leute halt auch so verschieden drauf sind, aber dann hast du halt einfach, ja, keine Ahnung, so ein Last of Us Part 2, wo halt sich alle einig sind. Und das ist halt relativ oft so. Und ich find's, das ist eigentlich das, was ich fast noch schade finde. Das ist, also eigentlich sollten die Meinungen noch, wäre es spannender, wenn die Meinungen noch viel krasser auseinandergehen würden.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch so eine Sache des Internets ist, ne? Dadurch, dass wir alle immer miteinander uns austauschen und alle miteinander reden und alle dann vielleicht sagen, ey, das ist gerade scheiße. Und dann sagt er daneben, das ist gerade scheiße und hat aber eigentlich eine gute Zeit. Also man lässt sich ja so ein bisschen psychologisch beeinflussen, will ich damit sagen, sodass vielleicht durch den ständigen Austausch mit anderen Leuten im Internet einfach so ein, ich will nicht sagen Einheitsbrei, ne, aber so eine Kollektivmeinung gebildet wird, die vielleicht, wenn es das Internet nicht geben würde, viel diverser wäre, wo es vielleicht viel mehr Differenzierung gäbe.
Ja, ich meine, es ist halt einfach weird, weil was ist denn deine Alternative? Du guckst irgendwie einen Twitch-Streamer zu, da ist halt die Chance viel, viel höher, dass der Stream gesponsert ist zum Release. Ja. Klar, du siehst das Spiel am Stück und das kann dir auch immens helfen, aber wenn du nach einer Meinung Ausschau hältst, dann ist das bei Twitch-Streamern ein bisschen komplizierter als, keine Ahnung, bei IGN.
Dann lieber 2 Stunden später hören.
Ja,
so. War eine gute Frage.
Vier Meinungen.
Sehr gute Frage. Das,
ja, mehr davon.
Das nächste Mal stellt gerne, oder nee, schreibt mal in die Spotify-Kommentare, wir machen es leicht für euch. Euer liebstes Roguelite.
So. Mhm. Sheesh. Nice. Liebe Freunde, ihr habt eine Stunde durchgehalten. Das war sehr schön. Vielen Dank für euch. Für euch. Von euch. Mit euch.
Auf
in
euch.
In euch. Auf euch. Ihr habt entschieden.
Durch euch.
Durch euch. Dass wir ein weiteres Pokémon-Spiel spielen. Das habt ihr euch so gewünscht. Das bekommt ihr jetzt auch. Doch worum es bei diesem Spiel geht, erfahren wir erstmal in der Infobox.
Moin, ihr Lieben. Ich weiß, hier sollte jetzt eigentlich eine Infobox hinkommen. Aber ich bin ehrlich. Darauf habe ich einfach überhaupt keinen Bock. Ich weiß, was Pokémon in der Vergangenheit für uns war und ihr wisst es noch besser als ich. Und bevor ich jetzt irgendwelche Wikipedia-Artikel aufmache und euch mit Zahlen zuscheiße, schreibe ich doch lieber meine Gedanken in einem offenen Brief an Pokémon direkt. Und ich versuche auch fair zu bleiben, versprochen. Ach Pokémon, was soll ich sagen? Fast schon ironisch, dass ich dir dieses Mal diesen Brief schreiben muss, bin ich doch seit Jahren schon gleichzeitig harscher Kritiker der Videospiele und nostalgischer Liebhaber der Tugenden, die du einst hochgehalten hast. Aber irgendwas hat sich verändert, findest du nicht auch? Ein neues Jahr, ein neues Pokémon möchte man fast schon sagen, aber das stimmt gar nicht. Der letzte Legends-Ableger und Scarlet Violet sind mittlerweile 3 Jahre her. Eigentlich viel Zeit, um mal ein bisschen weg von dem von mir in letztem Rant kritisierten Bare Minimum zu gehen, das Game Freak allzu oft mit dir an den Tag legt. Ein Punkt, den ich mir bei unserem letzten Aufeinandertreffen noch so sehr gewünscht habe. Nehmt euch Zeit. Und das hast du diesmal. Aber irgendwas ist doch trotzdem im Argen, oder? Haben die Pokémon Ultras meine kritischen Worte in der Vergangenheit immer mit einem Don't care, just let us enjoy things weggewischt, wäre ich jetzt mehr und mehr hinter nicht mehr allzu vorgehaltenen Händen selbst die kritischen Worte bei jenen, die dich sonst immer verteidigt haben. Warum also lässt dein neuester Ableger die größten Fans der Serie in meinem Freundeskreis weitestgehend kalt? Schlimmer noch, sie spielen an deinem Release-Tag Digimon. Vom üblichen Hype um einen neuen Pokémon-Release habe ich kaum was mitbekommen. Stattdessen sehe ich Memes und Witzeleien über deine Unzulänglichkeiten in jeder Ecke des Internets. Ja gut, okay, das gab's zugegebenermaßen schon immer. Aber weißt du, was diesmal anders ist? Ist niemand mehr da, der für dich einsteht. Und das macht mich irgendwie traurig. Ey, liebes Pokémon, ich weiß, sowas hört niemand gern, aber er ist einfach nicht der Richtige für dich. Ich bin immer noch der Meinung, du hättest einen besseren Partner an deiner Seite verdient als Game Freak. Jemanden, dem das Wohl von dir und deinen Fans mehr im Herzen liegt als der schnelle Dollar. Jemanden, dem die Ehre und das Privileg, mit deiner IP arbeiten zu dürfen, bewusst ist. Einfach jemanden, der sich der Verantwortung stellt, endlich mal ein wirklich bahnbrechendes State-of-the-Art-Pokémon-Spiel zu erschaffen, das Kunst über Profit stellt. Aber das sind nur romantische Träumereien von einem naiv-nostalgischen Fan der ersten Stunde wie mir. Ich weiß, dein nächster 5-Jahres-Plan ist schon in Stein gemeißelt und es hat ungefähr genauso viel Sinn, dir diese Zeilen zu schreiben, wie deinen neuesten Ableger auf einer 5090 zu spielen. Aber tief in dir drin, glaube ich, weißt du, dass ich recht habe. Du hast dich verändert, liebes Pokémon. Und im Gegensatz zu den letzten Malen, als wir bei dem Thema waren, muss ich diesmal leider ergänzen, alle sagen das.
Chris, Alter, heftige Infobox.
Ja.
Ja, war stets bemüht.
Ja, da sind Infos drin, die wusste ich noch gar nicht. Und diese Infos leiten uns jetzt zu dem Thema dieser Folge. Nämlich, wir haben gespielt Pokémon Z bis A. Marvin, warum heißt das Spiel überhaupt Pokémon Z bis A und nicht A bis Z?
Ich glaube, das bis sagt man. Ich glaube, es heißt einfach ZA. Das heißt Jesus. So, Also erstmal hat Chris natürlich wundervoll erklärt, dass es ein Spiel aus der Legends-Reihe ist, was ich ganz toll fand, weil ich Legenden Arceus schon ganz gut fand. Das heißt so, weil wir jetzt in einer Stadt sind, die wir aus Pokémon Schwarz-Weiß, genau, Illumina City, aus Pokémon Schwarz-Weiß kennen, und wir kommen dahin als neue Trainerin oder Trainer und wir kämpfen uns quasi Ränge hoch, von Z bis A. A ist das höchste und der beste Rang, und wenn man Rang A erreicht, dann kriegt man einen Wunsch erfüllt, sofern er eben einlösbar ist. Und so trifft man verschiedene Charaktere in dieser Welt und man selber startet dann entsprechend auf dem Z-Rang, indem man sich ein Pokémon seiner Wahl aussucht. Es gibt wie immer drei Starter-Pokémon. Einmal Pflanze, Feuer und ein Gras-Typ. Und genau, das ist so ein bisschen runtergebrochen der Grund, warum das so heißt.
Ey, können wir mal darüber reden, was für eine absolute Scheißstadt Illumina City ist? Also einfach so zum Leben. Lebensqualität muss ja super mies sein.
Die haben keine Fenster.
Wer hat sich denn... Die haben keine Fenster, gut. Aber es ist dann so, weißt du, wohnst dann in einem Stadtteil und dann ist da heute Abend so, ja, heute Abend ist dann hier so Battle-Action.
Und dann bist du mit deinen zwei Kästen Wasser, du bist so, boah, scheiße, ich muss mich beeilen, kleines wieder. Ist so, wie heißt dieser Horrorfilm?
Es ist wie in The Purge, so Pokémon Purge. Du gehst so durch die Stadt und aber so, kommst hier nicht durch, wir haben dich jetzt. Und wer hier ist, der muss kämpfen, so Fight Club-Regeln.
Wahrscheinlich einmal in der Woche ist dann dein Stadtteil dran und du bist einfach, wenn du keinen Bock hast, dann hast du halt einfach Pech gehabt.
Ja.
Und nicht nur das, es gibt natürlich in Illumina City auch wilde Zonen.
Klar.
Und da rennen halt Pokémon frei rum. Und das ist ganz, es ist so verwirrend, weil am Anfang siehst du diese Werbung und man wird dir, die Frau sagt so, oh, Illumina City, hier leben Menschen und Pokémon in Harmonie miteinander. Und dann triffst du dieses eine Mädchen von diesem Hotel und das so, ey, bevor du losgehst, muss ich dir was beibringen. Hier, das ist übrigens die Ausweichrolle. Die brauchst du, falls ich wilde Pokémon angreife.
Falls sich irgendwer anspringt hier in dieser Stadt.
So, was für eine absolute Scheiße hat mir denn diese Frau in dieser Werbung erzählt?
Richtige Propaganda.
Ja.
Aber vielleicht ist das ja Foreshadowing, dass diese ganze Corporation, ich weiß nicht, Quartzsatz oder irgendwie sowas hieß sie, dass diese ganze Corporation so eine kleine Propagandamaschine ist, weil was ich wirklich über dieses Spiel gehört habe, ist, dass es wirklich eine verdammt gute Story haben soll. Und wir haben auch schon so, Mino und ich haben so Wollte richtig, wir haben schon so richtige Theories aufgestellt, weil wir treten ja dann Team MZ bei und sind dann Teil eines Viererteams, das zusammen diese Ränge aufsteigen will. Und wir haben eine Jacke geschenkt bekommen und Mine war direkt so in den Pokémon-Spielen. True. Mine war so, die einzigen Leute, die in Pokémon-Spielen einen Teamnamen haben und die gemeinsame Outfits tragen, sind die Bösen. Und sie war so, dieser Typ wird uns hintergehen. Guck doch mal, wie er uns die ganze Zeit schon nervt und belagert. Und seit wir in diese Stadt gekommen sind, lässt uns gar nicht los. Aber irgendwann wird er der Böse sein.
Es ist eh so ein krasses Scheme,
ich glaub,
oder?
Das.
Du betrittst die Stadt und du hast noch keinen Fuß irgendwie reingesetzt. Dann kommt schon einer, hey, warte, kannst du mal ganz kurz hier? Zack, wirst du beklaut. Zack, er so, ja, komm, dann machen wir das schon. Und dann forst er dich da so richtig rein. Der sagt nicht, ey, hast du zufällig Bock?
Voll.
Pokémon zu haben, also ich fänd's ziemlich gut, wenn du das machst. Also ich fänd's wirklich gut, wenn du hier also
behaltest.
Ich fänd's richtig gut. Gib mir mal dein Handy. Ich fülle das für dich eben aus. So, zack, jetzt bist du hier angemeldet. Ich hab
meine Nummer.
Ja, so, bist direkt
und dann im kommst Pyramid du ins Hotel Scheme. Und dann fragt die dich ja nochmal so, ja, aber kannst du mir jetzt helfen hier in diesem Hotel? Und deine einzigen Antwortmöglichkeiten sind ja und na klar.
Das ist so das ganze Spiel. Jeder Dialog gibt dir irgendwie zwei Antwortmöglichkeiten und es ist so okay und auf jeden Fall. Du bist immer einer Meinung mit dem Spiel.
Die Antwortmöglichkeiten sind so, weiß ich nicht. Also da kann man, glaube ich, drüber streiten. Ja, aber es ist ja nicht nur
wertvoll,
dass man beklaut wird, sondern die Person ist ja auch direkt so, hey, du siehst aus wie ein Touri, sei in meinem Werbevideo.
Okay.
Krieg ich Geld dafür. Nee,
wir sind gleich groß, das ist ziemlich gut.
So, was redet dieser Spruch, den habe ich mir aufgeschrieben. Hier steht, pass auf, wir sind ungefähr gleich groß, das passt gut, wenn wir zusammenstehen. Halt dein Maul, Pokémon-Videospiele, bitte.
Es ist wirklich mindestens weird. Und dann kriegst du ja die Auswahl von drei Pokémon und wie Marvin schon gesagt hat, ein Feuer-Pokémon, ein Pflanzen-Pokémon und Kanimani. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine Entscheidung, wie wenn du irgendwie wirklich in der Seitenstraße bist, du wirst überfallen und dann kommen drei Leute einer ist Mike Tyson, der andere ist irgendwie so ein Grundschulkind mit zwei gebrochenen Armen im komplett zugegipst und das dritte ist einfach so ein halb aufgeblasener Wasserball und dann entscheidest du dich halt einfach für Mike Tyson, weil wer nimmt ein anderes Pokémon als Kanimani?
Niemand nimmt ein anderes Pokémon.
Nein, ich habe Endivier genommen.
Was? Warte, ich kann auflösen. Du hast dir bestimmt angeschaut, wie die Endentwicklung irgendwann später aussieht. Nee,
das weiß ich natürlich aus den alten Teilen, weil das sind ja keine neuen Pokémon. Ah, okay, und ich fand immer, Kanimani steht über allem. Kanimani ist mega. Aber Impagator mag ich nicht. Und deswegen Endivier...
Also geht's doch um die Endentwicklung, oder?
Ja, ja, klar, 100%. Ja, okay, gut.
Nee, ja. Ich bin schon bei Kuro. Wer nimmt da bitte jemand an? Also das ist wirklich... Ich dann auch
Wer
so,
nimmt das Schwein?
Ich muss ganz kurz sagen... Natürlich habe ich das mit meiner Tochter gespielt und ich frage sie immer, also so hier Charakter wird erstellt, ich frage sie, was sie haben will, Namen, ich frage sie, was sie haben will und hier habe ich sie natürlich auch gefragt, was sie haben will und ich habe richtig geschwitzt. Das war das waren die spannendsten 20 Sekunden in dem Spiel, was sie entscheidet und sie so, Kanimani und ich so, fuck yes, high five und dann let's go, aber was ganz anderes.
Ehrlich, ey, eine andere Entscheidung wäre auch einfach so mit zwei Wochen Stumach ist. Ja.
Also, ich bin es ja gewohnt, Kuro zu enttäuschen, von daher ist es okay.
Ja, ey, ich hab diese Pokémon-Auswahl gesehen und dachte mir so, einfachste Entscheidung aller Zeiten.
Aber kommen wir vielleicht zurück zum Spiel. Also nachdem wir diese sehr komödiantische Einführung in die Story hatten, was wir in 2 Stunden machen, und ich weiß nicht, wie ihr es gespielt habt, ich saß mit Mina auf der Couch und hab das halt mit ihr gemeinsam erlebt. Sie hat dabei so ein bisschen gestrickt und weil ich wollte, dass sie es miterlebt, habe ich die Texte laut vorgelesen, weil das Spiel ist keine Vertonung, was total sad ist. Ach genau, so. Bei dir was stimmt. Wenn kann ich lesen. Das ist ein Nachteil.
Ist ein Nachteil.
Auf jeden Fall, das hat mich natürlich ein bisschen zeitlich aufgehalten. Das heißt, in diesen 2 Stunden habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, außer Tutorial spielen.
Oh, warte.
Ich hab wirklich,
ja, natürlich.
Bis zu welchem Buchstaben habt ihr es in den 2 Stunden geschafft? Ich war bei K.
Y.
Du warst bei K?
So ein Bullshit. Ich habe keinen scheiß Buchstaben geschafft. Ich habe nicht mal den ersten Fight geschafft.
Oh,
hä? Nee, ich hab mit Gwen gespielt. Wir waren ultra slow, sie wollte super viel sehen. Wir haben einfach ganz gemütlich 2 Stunden
gespielt. Ja, aber das ist das Problem. Ich wollte auch mega viel sehen. Aber jedes Mal, wenn ich mich auch nur 50 Zentimeter von dem Weg
warte, ich bringe dir was bei. Und du so, halt endlich dein Maul.
Ja, dann kommt nicht nur, dass dieser Typ die ganze Zeit ist, hey, du musst da und dahin gehen, komm da und dahin. Er ist dann so, wenn ich einen anderen Weg gehe, kommt er am Handy, ruft mich an und ist so, du bist ja schon klar, dass das gerade der falsche Weg ist. Wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt im Café.
Der Typ ist so ein Unding, ey.
Voll. Er ist so nervig.
Ich habe übrigens einen Tracker bei dir im Handy jetzt installiert. Es stört dich doch nicht. Aber jetzt gehst du gerade den falschen Weg. Und bring mir Croissants mit.
Es ist wirklich so. Damit er
krass, ich hasse es.
Croissant-Curry macht.
Also du wirst so wirklich so krass an die Hand genommen und dann kommst du das erste Mal in die wilde Zone und dann wird dir irgendwie gesagt, so hier, so fängst du übrigens Pokémon. Und dann kommt so diese Tutorial-Box. Und dann steht da so, ja, halte, um Pokébälle zu werfen, drückst du ZR. Wenn du ZL drückst, kannst du das Pokémon auch anvisieren. Und dann denkst du, okay, danke, Spiel. Und dann sagt die Person, mit der du unterwegs bist, übrigens, wenn du ZR drückst, wirst du deinen Pokéball. Und wenn du ZL drückst, dann visierst du das Pokémon an. Und ich denk so,
nice.
Cool.
Jetzt geht's los.
Da hat sich ja die Tutorialbox gerade richtig gelohnt. Und dann geht das Spiel endlich los und dann steht das nochmal unten drauf. Ja. So, übrigens, nur falls du es gerade vergessen hast. Ne?
Dann nimmst du deinen Ball.
Dein Pokéball wirst du mit ZR. Und du visierst ein Pokémon mit ZL an. Ja. Das ist so, um Gottes Willen, wie doll. Es ist auch einfach so scheiße einfach.
Ja.
Ja.
Früher waren Pokémon-Spiele so, ey, dein erster Kampf gegen Gary? Was für ein Pokémon hast du genommen? Gary hat auf jeden Fall hier das bessere
Konter-Pokémon, ja.
Ja, das bessere Konter-Pokémon genommen. Und hier ist es so, also dieses Mädchen, das dich die ganze Zeit begleitet, so, das halt einfach anscheinend super krass ist, laut des Intros, ist dann so, dann lass mal gegeneinander kämpfen. Und du hast dann Kanimani und dann so, ja, ich setz jetzt mein Pokémon ein, das besonders scheiße gegen Kanimani ist.
Aber sie hat auch das andere, to be fair.
Ja, und dann besiegst du es und dann sagst du, ich hätte nicht gedacht, dass du dieses Pokémon schlägst, aber ich habe noch ein Pokémon für dich. Und dann kommt das bessere Konter-Pokémon, aber es ist genauso scheiße.
Ja, schon.
Und du kriegst halt die ganze Zeit, du findest überall Items. Warum muss ich mir Items kaufen? Dann triffst du irgendwann, wie heißt diese Gruppe,
ich krieg das auch einfach gar nicht mehr, diese Justice, Fists of Justice.
Ah, ja. Mhm.
Und dann kommst du aber irgendwann so, redest du mit einem Mädchen, so, hier hast du übrigens 10 Great Pokeballs. Und ich so,
ja.
Früher, als ich Pokémon gespielt habe, waren krassere Selten, also diese Pokebälle, mit denen du diese krassen Pokémons finden kannst, das war so, ey, du hast hier einen Great Ball gerade. Und ich denke, das war so, geil. Holy shit. Und hier so, hier, hast du Lust auf 10? Dann kannst du direkt krasse Pokémon fangen. Es ist so, es wird alles auf so ein Serviertablett.
Was ja, ich einfach maybe kommt so im Endgame dann halt oder später, dass man da, keine Ahnung, ein bisschen grindet. Ich hab mich auch gefragt beim Spielen so, ey, Pokémon ist doch einfach für uns unser eins gedacht, weil wir einfach damit groß geworden sind. Ja. Zugleich aber natürlich auch, ich sehe es ja bei meinen ganzen Freunden und Freundinnen im Umfeld, die haben alle Kids, die Kids wollen jetzt alle Pokémon-Karten sammeln. Und da musst du halt ein Spiel aufs Markt bringen, was beide irgendwie abholen. Mhm. Ich frage mich jetzt zum einen, die Kids können doch nicht lesen oder haben keinen Bock zu lesen. Zum anderen, wir haben keinen Bock, so super billo einfache Games zu spielen. Und dann reden wir gleich mal über das Technische und dann fragen wir uns, what the fucking helly? Und dann gucken wir auf die Zahlen, wie oft sich das verkauft hat, und dann denkt man sich, what the fudging helly? Und ich bin dann wirklich...
Oh, ich bin's wirklich leid mittlerweile, weil ich habe jetzt schon, also wirklich, ich könnte die Notizen nehmen von der Folge, die wir vor 3 Jahren hatten,
ja,
und meinen Rant 1:1 vorlesen. 1:1. Die komplette Enttäuschung. Ich spare mir das heute alles. Ich habe ein bisschen was in die Infobox gepackt, maybe. So, ihr habt's
hier gehört, ja.
Ja, gehört alle. Aber das Ding ist, es ist halt so frech, dass diese die größte IP auf dem Planeten, maybe, einfach immer noch nicht geschafft hat, bei irgendeinem Entwickler zu landen, der die Scheiße ernst nimmt, der Scheiße auch irgendwie mal, also die Verantwortung annimmt, dafür was zu entwickeln. Und wie du sagst, so, gib den Leuten doch einfach mal ein geiles Spiel. Wie wär's mit vertonten fucking Dialogen? So, wem verlangt doch nicht, wie wär's, wenn ihr fucking Fenster einfach da reinpixelt in die Wand und nicht alles mit einer Tapete bekleidet? So, ich will nicht drüber ranten, aber es ist wirklich so verfickt schade, ist es einfach nur. Dass das immer das wieder ist halt
einfach so
diese Scheiße ist.
Das Bittere an der Sache, weil spielerisch ist Pokémon Legenden ZA eigentlich ganz geil. Also, dass du halt irgendwie dich auch an Pokémon heranschleichen kannst, die Kämpfe, dass du halt so irgendwie, ne, dass du dich auch bewegen kannst und
ich fand die Kämpfe fresh.
Alles für Pokémon-Verhältnisse echt dynamisch an. Das hat auch eine coole Atmosphäre so. Aber Game Freak könnte so viel mehr daraus machen. Müssen sie aber einfach nicht.
Ja, müssen sie nicht.
Ja. Marvin, bitte.
Dankeschön. Genau da wäre ich nämlich jetzt auch eingestiegen. Zum einen auf das, was du in dem letzten Ding gesagt hast, Kuro. Ich finde es zum einen interessant, dass bei dir ein Mädel ist, das sich begleitet, weil ich habe einen weiblichen Charakter gemacht und bei mir ist ein Typ. Wusste ich nicht, dass das sich unterscheidet. Finde ich ganz cool.
Heterosexualität.
Wow. Aber auch das, was du gerade gesagt hast, Co., stimme ich dir voll zu, weil ich glaube, man kann sehr viel über das Spiel meckern, aber wenn das Spiel, davon haben wir nicht so viel gehabt in den 2 Stunden, einem mal die Chance lässt, es zu spielen, macht's Bock. Und dieses, es ist so ein bisschen Final Fantasy 12-ig, so dieses, ich bin zwar in der Kampfarena, aber ich bewege mich trotzdem um meinen Gegner nur drumherum und ich habe dann Cooldown-basierte Angriffe. Das ist ja auch anders als in anderen Pokémon-Spielen. Wir haben ja hier keine klassischen rundenbasierten Kämpfe, sondern wir können Attacken auswählen, die haben dann einen Cooldown. Das hängt dann von der Attacke ab, wie lang dieser Cooldown ist. Und so nutzt man vielleicht auch mal Angriffe, die man normalerweise in einem normalen Pokémon-Spiel gar nicht benutzen würde, sondern nutzt hier das ganze Pattern aus, sodass diese Attacken zusammenstellen bei einem Pokémon nochmal einen ganz anderen Wert bekommen. Vielleicht nutzt man jetzt auch wirklich mal sowas wie Routenschlag, um die Defensive des Gegners zu reduzieren, um dann mit den 3 anderen Angriffen mehr Damage zu machen, weil sonst, wenn ich nur einen Turn habe, nutze ich diesen Skill nicht. Ich werde das nicht benutzen. Ich werde mich auf den Tod weigern, diese Skill zu benutzen. Und hier hat das so eine ganz neue Dynamik und du hast es gerade auch angesprochen mit den Pokébällen. Jo, ich krieg 10 einfach geschenkt und das ist so ein bisschen inflationär. Aber es ist ja auch einfach dem geschuldet, dass Pokémon frei rumlaufen und dass ich einfach auch mal random Pokébälle auf Pokémon draufwerfe und hoffe, sie zu fangen. Und das hat so eine andere Dynamik. Das heißt, der Wert eines Pokéballs hat sich verändert im Spiel, weil aber auch das Prinzip und das Fangprinzip ein anderes
ist. Der Triggerfinger sitzt ja super locker. Also du läufst ja wirklich.
Genau.
Ich muss auch sagen, positiv, Doppelpunkt, habe ich mir aufgeschrieben, das Kampfsystem macht für ein Legends-Pokémon richtig Spaß. Da ist es für mich okay, dass es so ist. Plus, du hast diese, wie von dir schon angesprochen, du hast auf jeder der vier Tasten eine Attacke. Die haben auch coole Symbole. Denn hier ist es wieder so, dass Gwen nicht lesen muss. Der kann nicht einfach sagen, das Symbol ist der Zermalma und das Symbol ist die Aquaknarre und das da oben ist Tackle. Und dann kommt sie damit klar. Wenn die das einmal eingestellt hat, kann die das ganze Spiel so durchspielen. Das Pokémon Fang, es ist halt wirklich so, dass es quasi nicht mehr schief gehen kann. Du visierst an und du hast eine Taste für Werfen. Du machst einfach so random. Rup, 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 du läufst da durch. Kobe, hast 8 Pokémon gefangen, bevor du am Ende der Zone angekommen bist. Du bist nicht angehalten währenddessen. Du hast einfach nur geworfen und dann steht immer da gefangen, gefangen, gefangen. So, eventuell musst du mal auf irgendeinen draufhauen, damit er kurz Energie verliert und dann fängst du es. Aber ich weiß nicht, ob es jemals in der Serie einfacher war, Pokémon zu fangen als jetzt.
Bei aber Pokémon, Marvin, sorry, wenn ich kurz frage, vielleicht weiß das jemand von euch, bei Legenden Arceus war es so, da hast du ja auch oft dasselbe Pokémon immer wieder gefangen, weil das irgendwas gebracht hat. Ich weiß nicht mehr genau, was ist das hier auch so, weil ich habe jetzt gerade, wenn ich ein Pokémon einmal gefangen habe, war ich so, I don't care about you anymore.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ich weiß es nicht.
Ich habe meine Dödeltruppe wieder versucht zusammenzubekommen. Und
habt ihr in der ersten Gelegenheit, das zu fangen, dieses Mini-Pikachu-Ding, Pika, gefangen?
Hinter diesem Wasserding.
Ja, hinter dem Wasserding.
Was für ein Wasserding?
Ja, das war das einzige Pokémon.
Was ich in der ersten
wilden Zone Das ist die erste wilde Zone. Du kriegst diesen Steinaufschlag, zermal mal, und gehst dann hinten rum und kannst dann Pika fangen. Und das war das einzige Pokémon, das so gesagt hat, weil ich schleich mich so an, durchs Gras, werf einen Ball, trifft die, also, nee, beide Mittelfinger hoch und sagt, peace out. Und haut einfach
ab. Aber ist es Pikachu oder ist es Pichu?
Pichu ist es.
Das war Pichu, glaube ich.
Pichu.
Damn, ich habe Pikachu nur gefangen.
Nee. Dabei, du siehst in den Zonen dann immer, hier gibt es folgende Pokémon und das war das Einzige, was ich nicht gekriegt habe.
Scheiße. Stark. Ja, ich muss zurück in Zone 1, ich check schon. Ja.
Ich glaube auch. Marvin, mein Lieber, du hast Legends Arceus gespielt als einziger von uns, glaube ich.
Nee, Arceus. Hallo. Arceus habe ich durchgespielt. So.
GG.
Als
ich es gespielt habe, dachte ich mir, oh, das Kampfsystem ist aber echt mal fresh, weil ich habe natürlich diesen Turn-Based-Kampf dann erwartet. War es bei Legenden auch schon so, dass mit diesem 3D Nino-Kuni-mäßigen...
Genau, du hast auf jeden Fall in der Kampfarena gekämpft, aber es war anders als hier. Auch das mit diesen Cooldown-basierten Angriffen, das war, glaube ich, auch nicht so. Ich glaube, es war ein normaler Turn-Based-Kampf.
Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, es war normal
Turnbase.
Ja, aber ich war im ersten Moment, war ich überrascht, war so, ah, cool, nice, okay, I get it. Und dann war ich so, ja, aber es kostet halt fucking 70 Euro. Genshin Impact kostet nichts. Wuthering Waves kostet nichts. Jedes fucking Handy-Mobile-Game auf dem Tablet sieht besser aus als das hier. Und hat dieselben fucking Kampfmechaniken. Und deswegen frage ich mich, wo hört frech auf? Wo hört unverschämt? Wo fängt unverschämt an?
Es ist unverschämt.
Machen wir uns nichts vor. Es gibt so viel Reels und TikToks, wo das Spiel wirklich zerrissen wird aufgrund der technischen Leistung und das ist wirklich frech.
Aber was heißt aufgrund der Technik? Es läuft flüssig. Also ich habe jetzt die Switch 2 Version gespielt und
es
läuft flüssig.
Also wenn das Spiel nicht flüssig läuft, dann ist irgendwas mit der Konsole kaputt.
Nee, es läuft auf der 1. Welche Version hast du gespielt? Hat jemand die Switch 1 Version gespielt?
Nein.
Na gut, weil ich glaube, da läuft's richtig beschissen.
Okay. Ach, wirklich
auch noch? Ich glaube, es läuft richtig mies.
Ja, aber auf der Switch 1 läuft alles beschissen.
Ja,
da lief Breath of the Wild zum Release beschissen.
Ja.
Und immer noch. Das,
also ich dachte ja, durch Vampire Survivors und so, dieser geile Retro-Charme mit den Sounds und so, weißt du, maybe ist das so ein Versuch in die Richtung Wii U, Wii-Zeiten, dass es so ein bisschen trashy Kacke aussieht, aber der Soundtrack fand ich cool. Der war so richtig geil Wii-mäßig, fand ich.
Die Siegesfanfare ist einfach ein guter Eurodance-Track.
Ist ein Banger.
Den fand
ist
ich Banger. Richtig nice.
Ob das so ein kleiner Nod ist an die richtigen Early 2000s, auch die Grafik, ob das Nostalgie sein soll oder einfach nur unverschämt ist. Das habe ich mich gefragt.
Aber ich finde dieses ganze Pricing-Thema, weil du es gerade aufgemacht hast, das ist ja eh so ein Thema, da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen und die ganze Zeit drüber reden, weil auch gerade was im Indie-Bereich abgeht, da das ist crazy einfach nur.
Glaubt ihr, dass gerade ganz viele AAA-Studios da sitzen und sagen, ey, wir müssen dieses Jahr einfach passieren lassen. Nächstes Jahr gehören die wieder alle uns, aber dieses Jahr müssen die uns shit-talken.
Da bin ich sehr gespannt.
Im Premium-Bereich, im AAA-Bereich, selbst da hast du ja Preisschwankungen. Ne? Du hast Publisher, die ausprobieren, ne, in welche Richtung können sie gehen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Also da gibt's ja so viel, was irgendwie gerade passiert. Deswegen, also wie gesagt, wir könnten da einen eigenen Podcast machen. Deswegen will ich, glaube ich, dieses ganze Thema hier gar nicht aufmachen. Aber ja. Zurück zu Pokémon und dem Punkt, den Chris schon von Anfang an gebracht hat, den ich hier ganz gerne anbringen und diskutieren wollen würde. Ich glaube, wir sind auch gar nicht die Zielgruppe.
Nintendo, das war meine Frage. Gar nicht. Aber wir könnten ja sagen, weil wir ja wirklich damit groß geworden sind.
Ja. Es wäre schön, wenn wir die Zielgruppe wären. Wir sind vielleicht jetzt einfach nur die Bezahler.
Ich glaube, Chris ist die Zielgruppe, weil Chris ist dieser Typ, der Pokémon von Fair früher Point. Kennt und der jetzt Pokémon mit zu den Kindern nimmt. So, das
Es wäre einfach, ja. Nee, es wäre einfach so schön, wenn halt, wenn beides möglich wäre.
Ja.
Und das ist halt so der umgekehrte Grund oder der umgekehrte Zuspruch für Schwierigkeitsgrade. Hab einfach den normalen Pokémon-Schwierigkeitsgrad und sagst so, ey, oldschool.
Ja, wäre mega geil. Aber es ist wirklich so wie, also nur mal die Wertigkeit von Pokémon. Und das ist das, warum es mir immer noch nahe geht. Es wäre so einfach zu sagen, ist mir fucking egal, come on. Aber Pokémon damals war wahnsinnig geil. Und ich liebe es bis heute, das, was ich damals hatte. Jetzt hat es halt alle seine Tugenden über Bord geworfen, die Videospiele, hat alle seine Tugenden über Bord geworfen. Es ist für mich wirklich nur noch schwer zu ertragen. Aber meine Tochter lernt Pokémon kennen und ich habe ihr jetzt quasi die ersten Spiele gezeigt und sie hat die Serie, die Oldschool-Serie geguckt und die liebt das so. Die lag diese Woche, also auf Real Talk, lag sie mit 39 Grad Fieber auf der Couch und ich bin hin und so, es tut mir so leid, dir geht's nicht gut, ich weiß, es kann ich irgendwas für dich tun. Willst du eine Riesenportion Eis, wo sie normalerweise aufspringt und sagt, ja, nee, ich sie so, nee. I'm fine, so, bitte lass mich einfach nur liegen. Und ich so, okay, willst du, und ich biet ihr 3-4 Sachen an und will einfach nur sehen, ob sie reagiert, ob sie noch da ist, ob sie irgendeine Regung zeigt. Nichts. Und dann sage ich, was hältst du davon, wenn ich dir irgendwie einen neuen Pokémon-Freund hier zu uns nach Hause hole? Ein neues Pokémon-Kuscheltier. Und ihre Augen leuchten. Und sie ist wieder da und sie sitzt so da und sie so, fuck, ja, das ist es. Wie sieht's aus, das? Und dann bin ich in den Laden gegangen und hab ihr dieses Krankenschwester-Pokémon-Ding, das immer in der Station
Marvel.
Genau. Hab ihr das geholt in so einer 30-Zentimeter-Version. Die liegt da, die komplette Woche mit dem Ding im Arm liegt sie geil. Da. So, das ist noch da. Und das ist wundervoll, dass es noch da ist. Aber warum müssen wir sie denn jetzt mit dieser Scheiße füttern, die wir hier kriegen? Das ist das, was ich meine, wenn ich über Verantwortung rede, dass einfach mal die IP zu einem Dev gehen soll, der sich der Sache annimmt und ein Spiel rausbringt, was die Menschen, die Fans verdienen. Also das ist nicht nur dummes Gelaber. Ich meine das from the bottom of my heart, dass die wirklich einfach mal anfangen sollten, die Sache wieder ernst zu nehmen.
Also die Hoffnung besteht ja jetzt aktuell ein bisschen, weil nächstes Jahr ist ja eine neue Generation dran, quasi. Mhm. Das wechselt sich ja immer so Jahr für Jahr ab. Ne? Ein Jahr hast du eher so, glaube ich, sowas wie Legenden, so ein Spin-off. Ja. Und dann das Jahr darauf, also nächstes Jahr, ist wieder eine neue Pokémon-Generation. Ja. Und die Hoffnung, die es gerade gibt, ist, mit der Switch 2 im Rücken, exklusiv, hoffentlich nur für die Switch 2, wird da mal was Richtiges rausgeprügelt.
Ja.
Mhm. Wind and Waves. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
Sind wohl die Namen.
Ja, ich wünsche es euch so sehr.
Es wäre halt auch geil, wenn es so eine Art nochmal so eine Spin-off-Reihe gäbe, die dann, keine Ahnung, Pokémon Origins heißt oder so und die dann genau das, was du gerade gesagt hast, Kuchen, ne, so ein bisschen Back to the Roots geht, vielleicht ein bisschen schwerer ist, die wirklich als Zielgruppe uns hat. Wo es dann nicht darum geht, die Kiddies zu bespaßen, sondern uns. Und das finde ich nice.
Du kannst beides. Ich sag nämlich, dass hier Gwen super viel Spaß hätte, wenn es so ein schwierigeres, anspruchsvolleres Pokémon gäbe, weil man dann halt da sitzt und nicht einfach nur in alle Richtungen einen Ball wirft und sagt, okay, alle gefangen. So, ich glaube, dass sie Spaß an so einem Scheiß hätte. Ich glaube auch, dass Kids Spaß an mehr Anspruch hätten. Ich meine, wir sehen es ja, die letzten 5 Jahre Videospielgeschichte ist, oh krass, die Leute haben ja Bock auf anspruchsvolle Games. Die Leute haben Bock auf Schwierigkeitsgrade. Die Leute, also ich glaube echt, dass das überall drin ist. Als wir 6 Jahre alt waren, haben wir auch verfickt harte Videospiele gespielt. Schau dir doch mal die NES-Spiele, die Super Nintendo-Spiele an, wie schwer die alle waren.
Aladdin, Lion King.
Aber Chris, nur weil du eine Tochter hast, die mit 4 schon Dark Souls durchspielen musste, das heißt nicht, dass jedes andere Kind das genauso kann. Nein, also ich finde es gut, dass Legenden ZBSA und auch, also Legenden Arceus, eben mein liebstes Pokémon-Spiel, hat mich wahnsinnig in den Bann gezogen. Und es nach den 2 Stunden hat es jetzt noch nicht ganz den Effekt auf mich, ehrlicherweise, wie es das Legenden Arceus geschafft hat. Aber ich bin froh, dass es gibt und ich bin froh, dass Game Freak auch mal andere Wege geht, abseits der klassischen Mainline-Titel, die in den vergangenen Jahren doch öfters enttäuscht haben. Wobei Kamisin Purpur, da hat es zumindest in der Story am Ende echt nochmal einen geilen Twist genommen, wo man gemerkt hat, okay, die wollen jetzt irgendwie auch coole Geschichten erzählen, was ich mir mehr wünsche und weswegen ich auch große Hoffnung jetzt in ZA habe, dass es sich da noch gut entwickelt, weil sie versuchen ja was aufzubauen. Sie versuchen ja irgendwie so eine Welt zu etablieren. Da haben sie sich ja jetzt 2 Stunden sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen. Und ich bin mir auch sicher, es geht auch noch 3, 4, 5 Stunden weiter so.
Glaubst du, die Tutorials sind noch nicht vorbei?
Nein, never. Ich habe gerade erst ein Tutorial gehabt,
wie Pokémon entwickelt. Kannst du uns dann erklären, wie man einen Ball wirft, ey?
Na, wirklich?
Sehr oft.
Mann, ey. Nein. Ja, schön. Also es sind Mixed Feelings, die ich hier wahrnehme. Für mich als der wirklich keine bis kaum berühmte Pokémon ist es so ein Game von vielen. Aber für euch, da hört man richtig raus. So, ihr wünscht euch super gerne, dass du mal endlich ein vernünftiges Spiel kommt. Ich finde immer diesen Vergleich zu FIFA so schwach, eher gesagt. Weil FIFA ist im Kern ein gutes Spiel und ist halt ein Fußballspiel. Und natürlich muss man sich nicht jedes Jahr jedes FIFA kaufen, I get the point. Aber ihr Pokémon-Fans, also nicht ihr drei, sondern generell Pokémon-Fans, ihr werdet leider wirklich komplett, meiner Meinung nach Strich und Faden, verarscht. Es ist wirklich frech und fast schon unverschämt. Meine Meinung. Meine Meinung. So.
Das ist ja total okay und ich glaube, die Meinung haben auch viele. Ich gehe da eh ein bisschen anders ran, ne, weil ich so ein bisschen JRPG-Hintergrund habe, das sehr mag, weil ich im Pokémon noch ein bisschen doller als ihr im Herzen trage, glaube ich. Und ich weiß nicht, also ich bin da, glaube ich, ein bisschen versöhnlicher mit den Spielen insgesamt. Und ich glaube, das, was wir hier differenzieren müssen, ist, es ist zum einen, was so die Aufmachung angeht, ist es echt, geht so, muss man ehrlicherweise sagen. Aber was ich finde und was man, glaube ich, auch zumindest bei Kuro rausgehört, dass so dieses, aber eigentlich macht's Spaß. So eigentlich nee, steckt da was Gutes drin.
Bin ich auch dabei. Also wie gesagt, das muss man fairerweise anerkennen. Sie haben sich was getraut und ich finde auch das für das, was es sein will, funny.
Ja. Das Problem ist halt auch, weißt, wie willst du Veränderung einfordern, wenn Pokémon Legenden ZA in der ersten Woche 5,8 Millionen Mal über den Lerntisch geht?
So. Ja. And that's the big point.
Das ist exakt, was ich vor 3 Jahren gesagt habe. Genau den Punkt. Solange wir alle sagen, ey, scheiß mir ins Maul, Game Freak, wird sich niemals was ändern.
Ist ja auch so ein bisschen wie Taylor Swift Ticketkarten. Solange die gekauft werden, bleiben die so teuer. Punkt, aus, Ende. Dubai Schokolade, genau dasselbe Bums. Gibt's immer noch für 10 Euro im Regal, die Leute kaufen es immer noch. Ja, selbst schuld. Naja, anyway.
Die einzige Auf Sache, ganz kurz Bitte. Noch abschließend bei mir, die einzige Sache, die ich gemerkt habe, als jemand, der Pokémon tatsächlich seit sehr, sehr langer Zeit kritisiert. Normalerweise kommen sehr viele Menschen zu mir und sagen dann, also sehr viele Pokémon-Fans und sagen so, halt doch einfach mal die Schnauze. So, just, lass es uns einfach enjoyen. Und die sind jetzt alle leise. Die sind alle weg. Und das ist für mich die krasseste Beobachtung, die ich bei diesem Pokémon-Teil hab, ist, die Pokémon-Ultras sind alle ruhig, weg, spielen das Spiel nicht zum Release, spielen andere Spiele zum Release, es ist keinerlei Hype-Gefühl da.
Und aber es ist auch ein krasses Jahr, muss man sagen.
Nee, aber also das ist es, insane. Ey, wir reden hier über Pokémon. So, das ist für andere Leute ein fucking Feiertag gewesen früher und das ist jetzt einfach alles so. Ich habe das Gefühl, dass das immer weniger wird. Und ich glaube nicht, dass die Leute aufhören, Pokémon zu kaufen, aber ich glaube einfach, dass die Leute jetzt auch mehr sehen und vielleicht weniger Brille aufhaben.
Ich habe aber auch ein paar Leute in meinem Umfeld, die sagen so, ey, ja, technisch ausbaufähig, aber spielerisch ist es halt wirklich spaßig. Und das ist auch okay. Es ist halt einfach.
Es muss auch okay sein.
Ja, es ist halt einfach.
Ist nicht bei euch in der Redaktion Markus auch so ein Pokémon-Ultra?
Markus ist ein richtiger Pokémon-Ultra. Und er findet das Spiel okay, aber es ist halt nicht das, was es theoretisch sein könnte. Und das ist, glaube ich, das, was halt einfach so schade ist an der ganzen Sache.
Ja.
Dass Pokémon so viel mehr sein könnte, als es jetzt eigentlich ist. Und dann muss man halt einfach so ein bisschen links und rechts gucken, weil es gibt halt einfach fucking großartige Fangames. Die auch so richtig interessante Kniffe haben. Es gibt ein Pokémon-Fangame, da bist du bei Team Rocket.
Ja,
es gibt
ein
Pokémon-Fangame, da bist du Arena-Leiter.
Ja.
Und kommst in so eine neue Stadt und musst dann dich um deine Arena kümmern. Und das sind halt so Sachen,
Auch so Modi, sowas wie Nuzlocke. Warum ist das nicht irgendwann in irgendeinem Spiel mal ein offizieller Modus gewesen?
Wäre richtig geil.
Ja. Ja. Why not? Ey, auch so sowas wie Pokémon Unbound, was auch wirklich gute Mechaniken, irgendwie moderne Mechaniken in so ein klassisches Pokémon-Korsett verpackt. Es gibt so viele geile Pokémon-Ideen und Pokémon ist halt auch einfach so eine absolut coole Welt.
Voll.
Es sind einfach so die OGs. Ich hab auch Pokémon, andere Genre-Spiele probiert. Palworld finde ich absolut mies. Cassette Beasts ist irgendwie nett, aber es ist halt einfach nicht Pokémon.
Mhm. Temtem?
Temtem ist auch nicht Pokémon.
Same. Ist alles
aber eine Sache, ist es sehr, auch wenn ich sie nicht in 100% teile, fand ich sie sehr witzig, öfters im Internet gelesen habe, Pokémon ist das Beste, was im Digimon-Marketing hätte passieren können.
Ja.
Fand ich sehr witzig. Stark. Auch ein tolles Spiel, aber anders.
Ich freue mich so umso mehr wirklich, wirklich, wirklich vom Herzen mal, wenn das Digimon so ein gutes Spiel geworden ist für dich. Und das finde ich richtig toll. Wirklich.
Ach, ich habe ja gar nicht so viel darüber erzählt. Also das hat auch seine Schwächen. Das hat auch Momente gehabt, die ich wahnsinnig frustrierend und blöd fand. Aber das soll hier gar nicht Thema sein. Da kann ich gerne irgendwann anders mal zu erzählen. Wenn jemand bei Spotify eine Frage stellt zum Beispiel. Wer weiß.
Unter anderem. Ja. Liebe Zuhörende, Weihnachten steht vor der Tür. Das heißt auch unsere große GOTY-Folge steht vor der Tür. Wir kommen in besinnliche, feierliche Geberlaune. So. Und falls ihr denkt, Mann, ich hätte schon Bock auf Pokémon, weil irgendwie macht's ja dann doch Bock, aber ich habe gerade nicht so viel Geld, dann geht Pokémon auf unseren Nacken. Wir verlosen nämlich einmal, wie viel Mal hauen wir raus? Einen, ne?
Ein.
Wir hauen ein Exemplar von Pokémon ZA raus für die Switch 2, richtig Marvin?
Für die Switch 2.
Für die Switch 2.
In physischer Form.
Guckt an, liebe Freunde. Was ihr dafür tun müsst, ist Folgendes. Folgt uns bitte auf unseren Social Media Kanälen und zwar auf Instagram. Dort werden wir einen Post raushauen diesen Monat, wo wir dann euch eine Frage stellen werden. Diese Frage könnte Pokémon basierend sein. Dort müsst ihr darauf antworten. Einsendeschluss, pipapo, wird dann im Posting stehen. Und dann, mit ganz viel Glück, wir drücken unsere Däumchen, könnt ihr vielleicht ein Exemplar von Pokémon Legends Z bis A gewinnen für die Switch 2.
On top gibt es auch passendes und tolles Merchandise, lese ich aus der E-Mail gerade vor.
Und nice.
Bleibt ein Mysterium.
Oh, ich freue mich.
Eine kleine Überraschung. Also ein kleines Pokémon-Überraschungspaket.
Sehr schön, da freut mich doch sehr drüber. Ein Voting brauchen wir diese Episode nicht,
Entschuldigung, bitte? An der Stelle ein kleines Dankeschön an Nintendo, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt haben.
Danke, Nintendo. Ja,
Shoutout, Nintendo.
Vielen Dank, Nintendo. Sehr lieb von euch. Wenn ihr gerade zuhört, warum kann ich mit meinem Pro Controller 1 nicht meine Switch 2 öffnen im Standby-Modus?
Ja.
Können wir ein Pro Controller 2 Gewinnspiel machen, was dann halt ein T aus B gewinnt?
10.i. Anyway. Katharina.
Ampel, naja, Leute. Auf jeden Fall. Nächste Folge wird es eine GOTY-Folge geben. Wir lieben sie, ihr liebt sie. Wir werden unsere Top. Es ist das schwierigste Jahr jemals, irgendwelche Spiele in irgendeine Reihenfolge hinzubekommen. Es wird sehr viele Rematch of the 1, das ist mal außen vor. Es wird sehr, sehr viele Honorable Mentions geben. Das schon mal vorab. Die Folge wird erscheinen am 11. Dezember. Das könnt ihr dann sehr, sehr schön euch schon mal einspeichern, falls ihr dann Weihnachten durch die Gegend düst oder was auch immer. Und abschließend, liebe Freunde, möchte ich noch eine Frage an meine drei tollen Kollegen stellen. Und zwar, letzte Episode, wir sind ja 2 Stunden später Podcast, wollte ich mal kurz fragen, es ging um Silksong, ja, Ampel kommt auch gleich, es ging um Silksong. Wer von euch hat denn Silksong wie oft durchgespielt? Und gibt es noch etwas, was ihr nachträglich noch erwähnen wollt zu Silksong, was in der Episode keinen Platz gefunden hat?
Wann hast du denn 4. Mal durchgespielt?
Ich habe es jetzt 4-mal durchgespielt.
Wann war das? Also du hast den 100% Run, du hast den normalen Run, du hast den Any Percent
Run. Unter 3 Stunden Run.
Unter 3 Stunden. Ja, und dann habe ich noch einen mit dem Ende mit dieser weirden Maske. Will nicht zu viel spoilern. Aber ja. Ich habe jetzt quasi, mir fehlen noch 2 Achievements und das sind die beiden Steel Soul Achievements. Die habe ich noch nicht. Ansonsten habe ich alles in dem Spiel gemacht.
Wahnsinn.
Ey, es tut mir in der Seele weh, aber ich habe es nicht weitergespielt. Ich würde so gerne, aber es gibt so viele
Spiele gerade.
Und das ist krass. Das Problem ist auch gerade, dass halt bei Game 2 es gerade schon auch ein bisschen stressiger ist und ich von einem Thema aufs nächste springe und ein paar Sachen auch gleichzeitig machen muss. Und es sind so viele Spiele und ich komme gerade einfach nicht hinterher. Aber Silksong lächelt mich an und ich hoffe, dass ich halt irgendwie, ich habe halt 2 Wochen Urlaub.
Mm, nice.
Dass ich dann vielleicht mal die Zeit finde, um auch mal ein bisschen durchzuatmen. Das ist mein erster Urlaub seit Mai übrigens.
Alter.
Crazy.
Gönn dir.
Jesus. Das ist crazy. Ja, wo ich bin bei 96%. Ich habe jeden Boss, glaube ich, besiegt. Ich muss nur noch so ein paar Fetch-Quest-Sachen machen, irgendwelche Deliveries und so. Aber da habe ich keine Lust mehr drauf gehabt und dann war das für mich auch Haken dran. Und dann bin ich weitergezogen zu Digimon und jetzt weitergezogen zu Ballpit und jetzt zu Pokémon. Von daher
stark.
Ich würde sagen, 96% ist eine amtliche Leistung bei dem Spiel.
Oder?
Voll.
Sehr, sehr schön. Stark. Ja, Marvin hat komplett recht. Ich habe die Ampel gerade vergessen. Die gibt es natürlich auch noch für Pokémon Legends Z bis A. Und da machen wir das Spielchen wie immer. Wir erraten oder wir versuchen zu erraten, was derjenige für eine Farbe geben würde. Und dann wird das Ganze revealed. Also, wir, der Marvin, der Kuro und der ich, versuchen jetzt mal zu erraten, was denn für eine Farbe der liebe Chris Pokémon geben wird.
Chris ist ein Hater, aber Chris ist ein fairer Hater, deswegen sag ich gelb.
Sag ich auch.
Ja, ich sag auch. Er sagt, er will's besser. Ja, er gibt gelb. Chris, bitte.
Ja, ich will.
Gwen Bonus.
Ich will, nee, ich krieg gelb.
Ja.
Was für gelb?
Es ist, Gwen Pikachu hilft, gelb. Aber ich habe Gwen rausgelassen. Mit Gwens Bonus wäre Rot überhaupt keine Option gewesen. Ohne Gwen ist Rot eine Option gewesen, aber ich, wie Marvin sagt, vielleicht irgendwie gut gemeint, geht noch gelb. Mhm. Es ist einfach, ich fand's Kampfsystem fresh für Legends. Ich fand, aber es ist halt so eine bodenlose Frechheit. Eigentlich sollte man dunkelgelb geben.
Mhm. Okay. Marvin, Chris, was glaubt ihr, wird Kuro für eine Farbe geben?
Ich glaube, Kuro sagt auch gelb, glaube ich.
Ich sag auch, dass Kuro gelb, aber ein dunkleres Gelb als Chris. Sehr viel dunkler.
Es ist nicht, ich würde sagen, ein sehr durchschnittliches Gelb, weil so viel du halt bei Pokémon zu Recht auch kritisieren kannst und so wenig ich irgendwie auch dieses Setting mag, ich will halt Pokémon, ich will nicht in einer Stadt bleiben. Ich will verschiedene Regionen erkunden.
Ja.
Und dort halt meine Pokémon finden. Es ist halt auch so eine weirde Stadt. Also ich raff sie nicht mit diesen Battle Zones, mit den wilden Zonen. Und das ist eine wilde Zone, ein fucking Friedhof.
Aber deswegen sagen ja die Fäuste der Gerechtigkeit, sie wollen die wilden Zonen abschaffen. Die sind ja quasi in deinem Sinne wollen die agieren.
Ja.
Ich sag alles wilde Zone.
Ja, so. Man kann durchaus einiges kritisieren, aber ich find's spielerisch, macht es halt dann am Ende doch Spaß.
Ja.
Ja, solange sie dich also voll labern.
Das ist halt dann der, ja. Das ist dann halt der Grund, warum, ja, Pokémon halt einfach, es ist halt einfach kein Ausfall. Es ist einfach nur Durchschnitt. Und Pokémon, es gab mal eine Zeit, da war Pokémon einfach, ja, unantastbar gefühlt. Auch die Spiele. Und das ist jetzt halt einfach gerade vorbei und ich hoffe, dass es dann wieder irgendwann dahin zurückgeht.
Lieber Chris, lieber Kuro, was habt ihr für Marvin aufgeschrieben gehabt?
Ich hab kein Grün, ich habe ein positives Gelb bei Marvin aufgeschrieben.
Ja, ich glaube, bei Marvin, das ist das fresheste Gelb, das man finden kann.
Also ich habe beim Spielen habe ich uns allen aufgeschrieben, dass wir Gelb geben, oder euch allen eher gesagt, aber dann, je weiter es ging, war ich so, okay, das ist fresh, und dann war ich so, okay, und dann war ich so, Mann, es ist so Pokémon-esque, JRPG-esque, ich war so, nee, ich glaube, Marvin wird das Ding eine Grün geben und Spaß mit dem Spiel haben, obwohl es auch Flaws hat, aber Marvin wird trotzdem noch eine Grün geben, deswegen Marvin, klär uns bitte auf.
Ich habe dem Spiel ein negatives Grün gegeben, also eher so ein, nicht so ein helles, eher so ein dunkleres, das ist schon so, ein, das hat schon so Tanne. Einige Pixel in Gelb drin. Ich war genau zwischen dem positiven Gelb und dem negativen Grün, habe mich aber für das Grün entschieden, einfach weil das Spielerische mir dann doch so viel Spaß macht. Ich habe es wirklich 2 Stunden vor der Aufnahme, ich glaube eine halbe Stunde bevor wir angefangen aufzunehmen, bin ich fertig geworden, weil das Spiel sehr kurz vor knapp ankam. Und ich sitze jetzt schon die ganze Zeit und ich gucke schon auf die Uhr, boah, kann ich gleich noch ein bisschen spielen? Ich habe schon direkt wieder Lust und das ist für mich Grund genug zu sagen, ey, okay, das hat doch ein bisschen mehr ausgelöst als Durchschnitt.
Nice. Ja, ja, Freunde, was glaubt ihr, was habe ich in den Spiel gegeben?
Rot. Du bist ein aller Hater, Rot.
Ja, du bist ich habe auch aufgeschrieben, Rot.
Okay, machen wir es kurz. Das Spiel kriegt von mir eine freche Rot, wirklich. Mhm. Weil, jetzt kommt mein Tosches Argument, wenn es nicht Pokémon wäre, sondern ein Pokémon-Ableger, würde fair. Niemand so über das Spiel reden.
Fair.
Niemand. Alle würden das neben Gollum stellen, neben...
Okay, übertreib komplett.
Ey, come on, wenn du die Pokémon-Brille absimmst und dann die Stadt siehst und dann sagst du, hier ist der AAA-Game, Mister, und du bist so, nee, das ist einfach nur frech. Gameplay, andere Sache. Pokémon, die drin sind, andere Sache. Nostalgie, andere Sache. Aber wenn du es ganz objektiv runterstripst und diese
IP.
Die IP von Pokémon wegnimmst. Genauso wie bei Donkey Kong letztes Mal. Wenn es nicht Donkey Kong gewesen wäre, wäre ich auch so, ey, es ist irgendein Game Pass-Titel, der so ein bisschen kaputt macht ist. So. Aber klar, wir sind alle ein bisschen biased, deswegen ist Mario Kart auch spaßig, deswegen ist Pokémon für euch natürlich auch spaßig, keine Frage.
Mhm. Es ist ja, du kannst es ja nicht voneinander trennen. Also das gehört klar. Ja dazu. Ne? Nostalgie und das alles spielt ja da mit rein. Aber das macht ja am Ende den Charme und das ganze Gefühl davon aus. Das ist ja, wie Kuro gesagt hat, die Welt ist so interessant.
Hundertprozentig. So. Und deswegen bin ich, es ist meine absolut subjektive Meinung, als jemand, der never ever mit Pokémon zu tun hatte, außer halt, dass es im Regal überall liegt. Ich mag Pokémon, weil es da ist und so, aber ich habe nie Berührung genommen. Deswegen ist es für mich komplett, wie Silksong ja auch, war ich so, it's a game. It's not my game, aber it's a game. Und ich verstehe hundertprozentig, wenn Leute da richtig, richtig viel Spaß mit haben. Yes. Also von daher, go for it. Passt schon, passt schon, passt schon.
Perfekt.
Ich hätte jetzt aber noch eine wichtige Frage an Chris. Hm. Wollen wir gleich noch eine schnelle Runde?
Ja, ich bin schon eingeloggt. Let's go.
Das Ding ist, ich würde dir glauben, dass du wirklich schon eingeloggt bist.
Safe.
Also ich habe kurz überlegt, ob ich während der Aufnahme spielen kann. ob ich das so gut kaschieren kann, dass das nicht auffällt.
Die Sache ist halt, draußen sind irgendwelche Leute, die haben gerade unseren Loot in ihren Rucksäcken und wir müssen ihn halt einfach wieder zurückholen.
Ja. Leute, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Es waren sehr viele Spiele dabei, die sehr viel Spaß machen. Wir hoffen, ihr hattet gegeben so viel Spaß.
Ja.
Lasst uns ein Like da, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Denkt an das Gewinnspiel, denkt an eine Frage im Spotify-Universum. Wascht eure Hände, wascht euch unter den Armen, bleibt gesund.
Wascht doch einfach mal die Hände von anderen Leuten, einfach so.
Wascht die Hände von anderen Leuten. Bietet es mal an, einfach auf dem öffentlichen Toilette sagen, entschuldigen Sie, soll ich mal Ihre Hände waschen?
Ja.
Ich habe gerade gesehen, Sie wollten rausgehen, ohne die Hände zu waschen und das geht nicht.
Passt aufeinander
auf. Demzufolge schmeißen wir alle unsere Shrimps in die Fan. Shrimps in die
Fan. Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gerne euren Freunden oder teilt es gerne auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts, als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.
Das war sehr schön unisono am Ende.